Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 97. Heute mit Matt.
Heiß.
Oh, du.
Nee, so war das nicht gemeint.
Ich hab gedacht, jetzt wir zwei kommen uns ein bisschen näher und nicht.
Ich glaube, ich gehe mal aus der Mitte raus. Dann könnt ihr euren Spaß haben.
Also ich glaube, ich würde jetzt einen von euch gerne anfassen, aber ich kann ja nicht über IP.
Fleidi guckt zu.
Ja.
Ich guck Felix.
Oh, cool.
Cool.
Ja, ich bin auch da. Hallo.
Und Fleidi, genau. Und meiner einer, ich bin Ingo. Hi ho. Ja, wir haben uns hier zusammengefunden, genau, den Fleidi über IP, wieder über VoIP dazugeschaltet. Diesmal auch in Großaufnahme hier für uns alle zu sehen. Und ich hoffe, ihr begleitet uns die nächsten paar Stunden, live zumindest, und guckt danach nicht Fußball oder so. Weil ihr habt gemerkt, es ist so komische WM.
Das ist Quatsch.
Nee, ist noch nicht. Fängt heute an. Doch, ja, soll nachher anfangen.
Ja, nachher
oder
dann.
Oder während unserer Sendung noch.
Erst, wenn die Sendung vorbei ist.
Ah, gut, ja dann.
Bestimmt. Wir machen einfach so lang.
Genau, wir geben dann quasi ab zum Fußball für die ganz Verrückten.
Ja. Die ganz normalen Leute meinst du?
Also die Verrückten hören bei uns zu und die Normalen können dann hinterher, wie heißt es immer, Opium fürs Volk oder so.
Opium, ne? Fürs Volk.
Brot und Spiele.
Ja, genau. Die können dann das gucken. Und okay. Bis dahin müsst ihr uns auf jeden Fall noch zuhören. Kommen wir zum Dotcom der Woche, weil unser lieber Herr Kim Schmitz heißt er, ne? Oder?
Kim Schmitz.
Ja, Kim.com hat lustigerweise 5 Millionen versprochen. Also ich fand ja, das klingt so wie Dotcom sucht den nächsten Millionär. Kim.com sucht den 5 Millionen Whistleblower.
Er sucht nicht 5 Millionen Whistleblower, sondern er sucht einen Whistleblower.
Für 5 Millionen.
Der ihm quasi bei seiner Auslieferung, dass er nicht ausgeliefert wird, beziehungsweise ausgewandert, wie heißt es?
Rausgeschmissen
wird aus
der Insel gekickt.
Genau, also er hat das Problem, dass er jetzt quasi davor steht, von der Insel gekickt zu werden. Und das möchte er natürlich nicht so gerne, weil er.
Ja, weil rüberschwimmen nach Australien zu weit ist.
Richtig. Und er könnte natürlich auch fahren. Mit dem Flugzeug.
Fahren.
Mit dem Flugzeug fahren.
Ja.
Oder mit dem Boot.
Mit dem Ballon, da wäre fahren auch wieder richtig.
Ballon fahren, nice. Ja, gut, er könnte mit dem Ballon fahren, aber wird er wahrscheinlich erschossen.
Vielleicht ist er auch zu dick dazu.
Egal. Genau, er sucht jetzt quasi jemanden, der Whistleblower ist. Und zwar in dem Bereich, gibt es da auch so dann quasi Bereiche wie Arbeitsbereiche, so Whistleblower in dem Bereich Auswanderungsbehörde oder innere Sicherheit.
Ja, die Leute sollen sich irgendwie an den Guardian, also an die Zeitung wenden und da ihre Drops machen.
Genau.
Das, was sie gefunden haben irgendwie.
Genau, und zwar alles, was ihn quasi davor bewahrt. Und 5 Millionen Dollar hat er jetzt gesagt. Ja gut. Weiß nicht, ob das so gut funktioniert, wenn man, weil die Leute, ich hoffe doch, dass die Leute das quasi aus Überzeugung machen, dass sie denken, dass sie was Richtiges tun, weil sie Whistleblower und nicht.
Leute machen es für Geld.
Für Cash Money.
Ja. Leute machen alles für Geld.
Leute machen alles für Geld.
Und für viel Geld verraten sie auch ihre Arbeit Brötchengeber.
Ja, das,
weil dann brauchen sie ihn
aber
nicht mehr.
Stimmt, genau, das Praktische ist, du musst nicht mehr arbeiten gehen. Ja, also genau. Selbst wenn du gefeuert wirst, ist es vollkommen egal.
Ja, ich meine, die Frage ist halt, wie weit du mit 5 Millionen kommst und wie da dein Lifestyle aussieht. Ich meine, du kannst dich wahrscheinlich schon irgendwo absetzen, wo das Leben günstig ist und dann kannst du davon schon eine Weile leben.
Also für 3,7 Millionen Euro kommst du schon
da
relativ weit.
Mein Leben lang einfach mit klarkommen.
Das erste Jahr wird es reichen, ja.
Bestimmt. Mit den heutigen Zinsen? Ich weiß nicht, bin mir nicht so sicher.
Ja, da bist du in der Spezialliga. Ja,
wirst du in deinem Leben 3, irgendwas Millionen verdienen?
Das kann ich dir noch nicht sagen. Das sage ich dir dann, bevor ich sterbe.
Ja, aber jetzt mal so, wenn jetzt nicht das nächste große Ding passiert, so wenn man sagt, okay, man hat so studiert und
zum Beispiel
Leben lang irgendwie was, 40.000 im
das
Jahr,
das große Ding
45.000.
Passiert, das Flyly, ja, der Whistleblower
so
ist.
Leben lang, so generell, also
40, 50
Jahre. Arbeiten noch so. Naja, 30 von, Jahre vielleicht?
Eher 40.
Ja, von 25 ja. bis 70 musst du arbeiten.
Naja, dann könnte es vielleicht knapp reichen, aber ja.
Nee, siehst du, dann reicht es einfach. Geld. Dann ja, reichen einfach die 5.
Da kann man eigentlich schon von leben, hast du recht.
Ja. Also das wird man, schon gut
wenn
passen.
Wenn man nicht gleich sich einen Maserati kauft und
ja, du musst ja nicht ausrasten.
Und noch einen Ferrari und noch eine Luxusvilla, dann kann man dafür, genau. glaube ich,
aber du könntest zum Beispiel kommen. Nach Indonesien gehen und dann hast du da auch irgendwie 3 Leute, die dein Haus bewirtschaften und das ist alles super cheap.
Ja. Ja. Kann man eigentlich auch bei .com einen Whistleblower einschleusen?
Ja, aber den bezahlt ja halt keiner.
Ja, nee, aber so die Geheimnisse.
Ich glaube, also ich weiß nicht, wie es mit den Whistleblowern ist, aber ich glaube, man schleust die normalerweise nicht ein, das sind Spione.
Was ja. du meinst. Ja,
und die sind ja garantiert schon.
Was für den einen der Whistleblower ist, für den anderen der Spion.
Quasi ja, nee, Betriebsspionage.
Also da muss man schon differenzieren, weil der eine, der ist ja da mit der Absicht, irgendwie was zu verraten und der andere, dem geht irgendwas tierisch auf den Sack und deswegen verrät er irgendwelche Geheimnisse.
Ja.
Ja, ich glaube vor allem halt, also der Unterschied ist ja auch, Spione spionieren ja für eine Organisation, also richtig. Ein Unternehmen oder ein Konsortium oder eine Behörde oder ein Land, also eine Behörde eines Landes. Und Whistleblower machen das Ganze ja sozusagen für das Sternchen, also für alle.
Ja, die Allgemeinheit. Spionieren für die Öffentlichkeit.
For the greater good,
quasi. Oder ja. für die, wie nennt man das
und,
denn?
Und nur weil sie
Menschen.
Quasi gezwungen ja. wurden oder weil sie es mit ihrem eigenen Gewissen nicht vereinbaren können, das nicht auszuplaudern.
Ja.
Ja.
Ja, auch sehr lustig finde ich ja, dass seine Frau tatsächlich auch .com mit Nachnamen heißt.
Ja, okay.
Also sie heißt monawerger.com.
Hat sie auch die Adresse? Das möchte ich jetzt.
In der Wikipedia nachgeguckt.
Die hat, okay.
Aber
hat er sich einfach diesen Namen zugelegt?
Wie ist seine E-Mail-Adresse dann eigentlich? mega@kim.com?
Aber
vielleicht.
Ja.
Er hat einfach .com einfach so und muss nur noch was davor schreiben.
.com.
.com at .com. Hm.
Es gibt sogar die Seite kim.com. Das ist jetzt scheiße. Und da ist auch seine CD drauf und so. Ja.
Seine CD.
Oh Mann. I've been looking for freedom.
Ich finde das jetzt total großartig. In der Wikipedia, ich stöber gerade da ein bisschen die Links durch und sehr viele dieser Links sind halt einfach die super qualitativ hochwertige Primärquelle torrentfreak.com.
Ja, torrentfreak. Die wissen einfach alles.
Mich wundert es ja, dass das hier in der Berner Zeitung gefunden wurde und nicht bei torrentfreak.
Ich glaube, die haben bloß bei Turnfreak abgeschrieben.
Wahrscheinlich. Also hat uns auch der Head irgendwie zugetwittert.
Der Head oder der Head?
Der mit D-E-E. Ja.
Ja, dear. Dear Head, Mann.
Der.
Nicht der.
Der Head.
Der Head.
It is their head, not the head. Das Head.
Das Head. Genau. Das hätte ich nicht so gemacht.
Wenn der Schweizer ist, heißt er dann bestimmt der.
Ich glaube, der ist Deer Head für quasi Kopf von einem Deer.
Von einem Wild.
Von einem yeah. Wild.
Also das ist generell, ich glaube, Deer ist ja so Rehe und so.
Ja, von so Rotwild.
Rotwild. Ja.
Rotwild ist schon eine Übersetzung.
Ja.
Okay, weiter.
Auf jeden Fall die Schweizer immer. Immer diese komischen Schweizer, ich weiß auch nicht.
Jedenfalls.
Wir haben ziemlich viele Schweizer Hörer. Und wir haben auch Hörer in Ostbelgien.
Das war mir auch neu, aber das finde ich auch sehr interessant, dass wir in Ostbelgien Hörer haben.
Ja, in Südtirol hat letztens der Matt Hörer getroffen. Also nein, aus Südtirol. Also,
genau, ich bin da mal hingefahren.
Hallo. Ostbelgien
haben wir ein
total internationales Publikum hier.
Ich bin der Matt.
Kommen wir zum Blast from the Past. Wir hatten ja letzte Woche irgendwie drüber geredet, glaube ich, ob nicht Linux oder macOS irgendwie so, wenn man einen Mobile Hotspot aufmacht, nicht nur, also ob man den nicht sagen kann, es ist tatsächlich nur so ein komischer Tarif über Mobile, ob
du das
nicht
so
erkennst und nicht irgendwie anfängst, 5 GB runterzuladen.
Genau, dass es so ein Profil hat, um darauf zu reagieren, dass man zumindest Anwendungen daran binden kann. Und ich hatte es auch vermutet, das irgendwann mal gehört zu haben, aber ich wusste es ja nicht besser. Und dann hat uns der Taschenbier, genau,
hat uns drauf hingewiesen. Windows kann das.
Und das Feature hat auch einen ganz tollen Namen.
Getaktete Verbindung.
Genau, das ist eine getaktete Verbindung. Verstehen Sie? Das ist keine flache Ratenverbindung. Das ist eine getaktete Verbindung. Dann machen wir den Unterschied bei ihrem Internetanbieter.
Kannst du dann deine Verbindung auch overclocken?
Du meinst übertakten? Übertakte deine Verbindung. Nice. Hast du jetzt anstatt 200 Kilobyte hast du einfach 400. Genau. Bam. Aber dafür überhitzt es halt schnell. Ja. Musst du schauen.
Wenn ich das am universellen seriellen Bus anschließe.
Draufbauen. Ist so gut. So praktisch.
Das erinnert mich immer wieder an diese Bubble, die bei Windows XP hin und wieder aufging mit dem Titel nicht Hochgeschwindigkeits universeller serieller Bus Controller Anschluss an Hochgeschwindigkeits universeller serieller Bus Anschluss. Das hat nicht so ganz in die Filterbubble reingepasst.
Bei Windows 7 kenne ich nur die Bubble, diese Software ist eventuell nicht genuin. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet.
Diese Software ist nicht Genozid.
Nicht Genozid.
Diese Software verübt keinen Genozid.
Genau.
Zumindest nicht, dass wir das wüssten.
Kann schon passieren.
Kann ja halt passieren.
Aber
es ist total toll, dass es bei itadministrator.de gefunden wurde.
IT-Administrator.
Super, super Zeitung.
Die kann alles.
Ja. Da müssen wir mehr reingucken in Zukunft.
Mhm. Guck mal, wenn dann voll viele Sachen über Windows XP wissen wir jetzt. Zum Beispiel, dass die getaktete Verbindung.
Nee, Windows 8. Feature ab Windows 8. Also Windows 8 kann es, hat also was voraus, liebe Leute von Apple und von
Linux. Bei Linux kannst du es dir hinfrickeln.
Ja,
garantiert.
Da kannst du es dir selber machen.
Kannst du alles shapen dann irgendwie.
Ja, ich denke, bei Linux ist das auch nicht das Problem, weil so, das hat der Ingo letztes Mal schon gesagt, so ein Linux fängt halt nicht einfach mal an, irgendwelche Backups ins Internet zu fahren oder sonst irgendwas, wenn du dem nicht sagst, es soll das tun.
Ja, außer
oder irgendwelche Updates runterzuladen oder so.
Außer du hast irgendwie Dropbox oder so und dann macht er das einfach so.
Gut, aber ich meine, an die Dropbox hatte ich ja gedacht, die kann man ja ausmachen, aber sowas wie iCloud Sync oder so, da habe ich halt nicht dran gedacht.
Okay, ja. Das ist korrekt.
Also Windows kann das, Blast from the Past. Dann Hip-Hop benutzt YouTube und kein Torrent.
Ja.
Haben wir gehört. Da hat jemand tatsächlich jetzt mal die Quellen. Ich bin ja letztes Mal nicht an die richtige Stelle vorgedrungen, aber was?
Ja, genau. Also das steht tatsächlich in der README. Da hätte ich auch mal reingucken können. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass es sowas ist wie dieser Popcorn-Player. Deswegen habe ich da irgendwie gar nicht mehr weiter recherchiert. Aber es war anscheinend dann doch ein Fehler. Es sieht jetzt nämlich so aus, dass quasi dieser Hip-Hop-Player sich die Videos aus YouTube rausfrickelt und die dann quasi live streamt, sodass man da quasi, wenn man da nach Musik sucht, letzten Endes eigentlich YouTube-Videos abspielt, die halt nur mit dem Ton abgespielt werden.
Die dann alle in deinem Land nicht verfügbar sind. Das ist ja echt praktisch.
Ja,
so muss es total praktisch. Naja, die in Deutschland nicht verfügbar sind.
Ja, in deinem Land. Was ja, mein Land ist jetzt Deutschland. Es gibt ja andere Länder, wo die auch nicht verfügbar sind, bestimmt, oder? Oder ist Deutschland das einzige Land, wo es so
ist? Deutschland ist, glaube ich, das einzige Land, wo das so scheiße ist.
Aber die haben auch einen neuen Text jetzt. Die haben gesagt, wir konnten uns nicht einigen mit der GEMA irgendwie.
Ja. Also ich meine, okay, wenn du in Nordkorea wohnst, dann ist es wahrscheinlich noch schlimmer. Oder wenn du im Iran bist oder in der Türkei, okay, gebe ich dir recht, aber so von den anderen westlichen Ländern ist es, glaube ich, nur bei uns so scheiße.
Ja, ich glaube, in Nordkorea, da kommst du als Tourist einfacher an Internet als jetzt als dort Lebender. Also ich habe da schon...
das andere Internet halt.
Ja, genau, du hast da quasi nur ein Intranet und so, genau. Wenn du als Tourist reingehst, dann bekommst du da irgendwie für unglaublich viel Geld eine SIM-Karte, mit der du auch so ins normale Internet kommst, aber das ist halt nur so den Touristen vorbehalten, damit die da irgendwie, was weiß ich, Twitter lesen können.
Ja, also ich meine, kostet Geld, aber die haben wohl schnelles, also 3G oder sowas oder LTE sogar ein Netz aufgebaut.
Da. Also LTE weiß ich jetzt nicht, aber 3G ist es, glaube ich, schon.
Ja.
Ja. In was für einem ostasiatischen Land haben sie jetzt 5G oder wollen sie gerade ausrollen?
Das könnte Südkorea sein.
Ja, irgendwie sowas habe ich nämlich auch im Gedächtnis.
Ich habe da auch irgendwas im Hinterkopf, dass es irgendwie Südkorea, die sind da, was so Mobilfunk angeht, sind die ziemlich weit, da ist auch schon LTE ziemlich weit ausgerollt und so weiter.
Ja, ich verlinke mal die News, dass tatsächlich 2018 wollen sie das erstmal richtig aufgesetzt haben, und zwar Südkorea tatsächlich auch. Und das ist quasi 1G mehr, das heißt irgendwie 1G mehr, das sind dann super viele Gs.
Ja.
1000-mal schneller, sagen die, als 4G. Aha. Und wenn die das sagen, dann muss das ja quasi stimmen. 1000-mal schneller. Nee, 1000-mal, nicht 100.000-mal. Jetzt hör mal, kriegt man deine Fakten richtig hier.
Ja, 1000-mal habe ich doch gesagt.
Ja, okay. Dann ist gut.
Und zwar wieder ein Nokia oder ein Sony Ericsson oder nee, wer macht das? Also Ericsson oder irgendwer hat doch da so eine große Firma, war das doch wieder.
Samsung.
Samsung?
Samsung steht hier.
Samsung. Aber doch mit irgendeinem Netzwerkausrüster.
T-Systems, genau. Nee, Samsung.
Ja, aber es muss noch ein Netzwerkausrüster dabei sein, sonst macht das keinen Sinn.
Samsung nicht ein Netzwerkausrüster?
Also Samsung macht viel. Ich glaube, Netzwerktechnik gehört jetzt nicht dazu. Die bauen ja auch Autos und Kühlschränke und...
Autos?
Ja.
Hm.
Die machen fast alles.
Den Renault Twizy, oder?
Aber ich glaube, warte mal,
Samsung... Ja, Samsung baut ja sogar einen Haufen der, der Bildschirme für iPhones und so weiter.
Also die Displays innen drin, ja. Die Displaymodule.
Genau, genau.
Ja.
Samsung Car. Ja.
Fünf.
Renault Samsung Motors.
Also tatsächlich. Renault und Samsung, ja?
Ja.
Also interessant. Die News mit Android sagt hier, dass es nur Samsung ist.
Gut, ist ja auch egal.
Ist ja auch ziemlich egal.
Genau. Könnt ihr dann ja nochmal gucken, wer das wie war. Auf jeden Fall 5G besser.
Ein G mehr.
Ein G mehr, legt noch ein G oben drauf.
Genau.
Und da hat jemand die Klammer falsch rumgemacht.
Guck dir das an, einfach.
Kommen wir zum Toten der Woche. Da hat uns, oh Gott, jetzt habe ich wieder vergessen, wer es war.
Gott.
Irgendjemand das tolle Buch, was mit Menschenhaut eingelegt war.
Was?
Ja.
War, ist das dann ein Toter oder sind das mehrere?
Ich glaube, das ist nicht gestitcht, oder? Das sieht aus wie ein ganzes Stück. So Rücken das vielleicht? Ist
Rücken, genau.
Complete Wrap.
Ja, das ist ein Rücken. Von einem Menschen, von einer wahrscheinlich...
Da bekommt der Begriff Buchrücken eine ganz andere Bedeutung. Sorry.
Gott, Herr, ey.
Ja, es ist wohl ein Stück Haut von einer Frau, die irgendwie psychisch krank war und an einem Herzinfarkt gestorben ist. Und ist tatsächlich Menschenhaut und liegt irgendwie bei der Harvard-Universität
rum. Und warum gibt's, also warum haben sie
das? Ja, ich meine, das Buch geht um das Schicksal der Seele und deswegen ist es irgendwie total toll, wenn man das auch noch
total mit artsy.
Haut einbindet.
Na gut.
Weil es funktioniert.
Weil es geht, ja. Und, ich weiß nicht, ob man es dann wirklich machen sollte.
Lange hält.
Ja, stimmt. Es ist halt wie so Leder, oder?
Ja.
Es ist Leder.
Ja,
es ist
dann Haut.
Menschenhaut. Leder.
Ja.
Menschenleder.
Menschenhautleder.
Ja.
Da haben bestimmt diese ganzen Kannibalen und so vor den holen sich dazu einen runter oder so. Ich weiß nicht.
Gibt es eigentlich irgendwelche Menschenschutzverbände, die dagegen wieder protestieren?
Ja.
Nee, wenn es Tierhaut wäre, wäre es schlimmer. Ja.
Oh mein Gott, oh mein Gott, Tiere.
Menschen,
oh
Menschen ist okay.
Menschen ist okay. Schweine da. Also Menschen.
Mhm.
Okay, also das eine Tote der Woche, die schon lange tot ist und jetzt immerhin noch weiter benutzt wird.
Oh, das hat sich jetzt nicht richtig angehört. Ingo, pfui, echt, das ist nicht in Ordnung.
Da soll man nicht drauf rumreiten.
Okay, ich hoffe, Leinsklappe auf gelb.
Was, gelb? Ja, egal.
Das ist schon dunkelorange.
Dunkelorange, mindestens.
Es geht um eine Frau hierbei, Ingo. Willst du das irgendwie hier diskriminieren? Ja?
Nein. Lass uns lieber zu Do Not Track gehen.
Ja.
Das ist auch nicht.
Andere Sachen sind gestorben. Ich weiß nicht, wir hatten, glaube ich, schon mal drüber geredet. Oder noch
Do Not
nicht.
Track, nee.
Das ist nicht so richtig den.
Hält sich halt keiner dran.
Genau, ne? Das ist genau das Problem. Also, wir haben es jetzt und am Anfang war es ja wirklich so, okay, wir halten uns voll dran, hat irgendwie einer gesagt von diesen ganzen riesigen Unternehmen. Und jetzt ist es quasi so, dass sich überhaupt niemand mehr dran hält und es einfach vollkommen egal ist.
Wurde ja im Prinzip auch von denen eingeführt, die es gleich als nächste wieder verwerfen wollten, so mit, also Browserhersteller mit Google und so.
Ja.
Ja.
Das ist ein bisschen schade, ja.
Ja gut, das Problem ist ja halt auch nicht, dass es halt irgendwas mit deinem Browser zu tun hat, sondern dein Browser, der sendet halt nur diesen Header und letzten Endes ist es dann an der Webapplikation, ob sie damit was macht oder nicht und die können den Header halt auch getrost ignorieren. Das gibt ja nichts, was das irgendwie enforcen würde.
Genau, das ist das riesige Problem, was ich daran auch sehe. Das ist quasi nur ein, du gehst in irgendeinen riesigen Einkaufsladen und sagst dann, ja übrigens, ich würde jetzt nicht getrackt werden, wie ich der Langlaufer aus.
Ich möchte bitte nicht aufgenommen werden.
Ja,
genau. Ja, wobei auf der anderen Seite bei der Robots.txt für Suchmaschinen funktioniert das ja zumindest bei den großen Suchmaschinen schon doch ganz gut, oder?
Ja, die Sache ist halt, da hast du dann, also wenn das, wenn du das dann machst, dann sieht es ja in deinen Search Results, dann fällt es ja auf. Ja, aber wenn stimmt. wenn du jemanden trackst, das sieht erstmal niemand. Das sieht ja. nicht der, der getrackt wird, und das sehen auch nicht die anderen Firmen. Ja. Aber ja, bei Suchmaschinen sieht man das sofort.
Also
das
du siehst es ja auch in deinen Logfiles.
Ja, das also, richtig, genau.
Du siehst ja, wenn der Googlebot irgendwie, trotzdem, dass du in der Robots.txt jetzt eben gesagt hast, ich will nicht, dann siehst du das in deinen Logfiles, solange er den richtigen, weiter den Googlebot-Header verwendet, also den Referrer, dann siehst du das.
Ja, aber stimmt, da ist man halt beim Tracken als Benutzer so ein bisschen ausgeliefert, weil man das halt auch in keinster Weise irgendwie nachvollziehen kann, was da letzten Endes mit den Sachen passiert, die man da übermittelt.
Ja. Ja. Ich meine, es gibt ja auch immer mehr diese Seiten. Ich glaube, das irgendwie in Großbritannien irgendwie hat das angefangen, dass oder USA immer mehr Seiten angefangen haben, einen so auf den Benutzung von Cookies und so hinzuweisen. Und das tun jetzt mittlerweile so viele, dass es wieder diesen Tagesschau-Effekt hat, ja, dass wieder ganz viele Leute zu uns kommen und sagen, hier guck mal, Cookies und die Tagesschau oder irgendjemand hat gesagt, voll böse und dann kannst du halt auch immer nur sagen, ja, gut, aber es hat einen Grund, warum du das Ding einfach, dieses kleine Bannerchen da oben einfach nur mit einem OK wegklicken kannst, weil ohne funktioniert es dann halt auch wieder nicht. Mhm.
Ja, also ich glaube, diesen Banner, dass das viele Seiten machen, das ist ja mal so eine Auflage, ich glaube sogar von der EU gewesen.
Ich glaube von UK war das, oder?
Oder war das von UK? Ich weiß es gar nicht.
War es nicht sogar mehr. US?
Ich glaube UK war es.
Kann das mal nachrecherchieren?
Sagen wir es mal so, irgendeine Weltregierung hat das mal in Auftrag gegeben, dass das mal so gemacht werden soll.
Nee, das ist eine Weltregierung.
EU-Cookie-Law.
Ja, siehst du?
Bam! Ja, hast du recht. Das und die nerven dich auch direkt unten wieder mit den blöden Schüsse. Ich mach's dir mal.
Cookies.
Cookies.
Ja. Das Cookie Law.
Put that Cookie down.
Put that Cookie Law down. Now. Oh, wo ist es hier
drin?
EU.
Cookie Law. Ja. Dann kommen wir noch zu einer ganz traurigen Meldung, die ich gerade eben erst gesehen habe, weil es hier in unseren News drin steht. Frank Schirmacher ist tot.
Yep.
Also der Mitherausgeber. Oder ehemalige Mitherausgeber jetzt, der FAZ, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Er war immer noch Mitherausgeber, oder? Also ja,
jetzt ist er nicht mehr.
Nee, jetzt nicht mehr, aber er war es.
Ja.
Er war es bis zu seinem Tode.
Genau.
Ja.
Und der ist nur 54 geworden, irgendwie Herzinfarkt. Jo. Blöd.
Ja,
traurig. Also was hat er gemacht? Außer bei der FAZ gewesen zu sein.
Also der hat bei der FAZ unter anderem den Feuilleton groß gemacht, so wie ich das verstanden habe, oder zu dem gemacht, was er heute ist.
Ja.
Okay.
Also und war halt irgendwie einer der Guten, sagen wir es mal so.
Also ja, der war halt auch, so wie ich es mitbekommen habe, auch unter anderem auf Twitter sehr aktiv und war halt einer von denen, der, also einer gerade aus diesem klassischen Print-Verlagsgeschäft, der verstanden hat, wie das Internet funktioniert und der sich nicht knallhart dagegen gesträubt hat, es aufzunehmen, sondern der sich halt dem auch verschrieben hat, ob er jetzt da immer die richtige Meinung vertreten hat oder eine Meinung, die so alle im Internet vertreten, das ist was anderes, aber zumindest ist er auf das zugegangen, auf das Medium und hat es nicht einfach nur abgelehnt, wie es viele andere Verlagsmenschen tun.
Oder sich quasi aktiv dagegen gewehrt. Es gibt es ja immer noch viele, die dann sagen, ja, Internet macht all unsere Buchdinge kaputt oder so.
Ja. Also ich wollte das eigentlich eher später ansprechen, aber das passt gerade thematisch ganz gut. Habt ihr diese Crowdreporter-Funding-Geschichte mitbekommen?
Nope.
Ja, halb.
Okay, also finde ich dann auch ganz interessant, das ist halt so ein Zusammenschluss von irgendwie Leuten, die wie soll ich sagen, die in der Nachrichtenszene, in Journalisten größtenteils, Herausgeber und so weiter, die haben sich zusammengetan und gesagt, okay, Leute, wir brauchen Geld und dann bringen wir ein unabhängiges Magazin raus, was dann auch mal wieder gut recherchiert ist und nicht von Werbung lebt, sondern von den Leuten, die es letzten Endes lesen. Ich fand das eigentlich ganz cool. Das sah bis jetzt auch tatsächlich so aus, als ob es gar nicht die 15.000 Unterstützer gar nicht zusammenkommen. Aber gerade habe ich irgendwie gesehen, es geht noch bis morgen.
Ein Tag deswegen, noch, aber es fehlen noch.
Es fehlen noch 3.000 oder so.
Bisschen weniger.
2.700. Mhm. Ich kann es mal in den Chat posten. Also ich habe da irgendwie mal die 60 Euro gespendet und bin mal gespannt, wie das wird, weil ich das eigentlich schon ganz cool finde, wenn man nicht mehr Online-Medien hat, die nur auf Klickstrecken und auf möglichst viele Page-Impressions ausgelegt sind, damit sie möglichst viel Geld durch Werbung verdienen. Also ich finde das eigentlich mal cool, da wirklich ein Medium zu haben, was tatsächlich unabhängig ist.
Ja, also ich hab das jetzt auch ein, zwei Mal irgendwo gehört und habe dann auch vor allem so in meiner Twitter-Filter-Bubble irgendwie Leute darüber schreiben gesehen. Es hat mich nie wirklich animiert, mir das anzuschauen. Ein Stück weit hängt das jetzt auch wieder damit zusammen. Für mich stellt sich das gerade so dar, wie ein neues, also vergleichbar mit einem neuen App.net. Ich soll da jetzt irgendwie Geld hingeben und die versprechen mir, wir machen jetzt anders Internet. Wir machen jetzt das gute Internet.
Na gut, naja, die sagen ja nicht, sie machen Internet, sondern sie sagen, sie machen Journalismus.
Ja, genau. Wir machen jetzt eine der Sachen, die momentan im Internet falsch läuft, so wie sie eigentlich sein sollte. Ja, also so wie App.net gesagt hat, wir machen Social Network richtig, so wie es sein sollte. So sagt Krautreporter halt jetzt, ja, wir machen Online-Journalismus so, wie er eigentlich sein sollte. Und da ich gerade so von App.net da ziemlich enttäuscht worden bin,
klar.
Weiß ich gerade nicht. Ja.
Ja, also ich bin da halt drauf gekommen, weil ich irgendwie auch diesen Thilo Jung ganz cool finde, der so dieses Junge naiv macht, diesen YouTube-Channel, wo er irgendwelche Politiker so ein bisschen nervt und interviewt. Und der ist da auch dran beteiligt. Und ja, auch noch ein paar andere größere Namen, die man schon mal gehört hat.
Ja, also Stefan Niggemeier ist dabei. Ne?
Ich wäre mal durchaus wieder zu haben für irgendwie gut recherchierte Artikel, die sie jetzt nicht nur auf irgendwie Neuigkeit und Breaking News raus sind, sondern irgendwie auch mal ein bisschen versuchen, wieder Inhalte zu vermitteln.
Ja. Weißt du, wie oft dieses Magazin denn rauskommen soll? Also ist es so, oder was ist es? Kommt es dann auf die Webseite oder gibt es auch gedruckt oder so? Also ich meine, es klingt ja wie, als wollten sie eine Zeitung fürs Internet machen, bloß halt,
also
die Mitglieder das schon mal vorher sponsern.
Genau, also ich habe jetzt nichts gesehen, dass es irgendwie in gedruckter Form erscheinen soll. Das soll dann so ein Subscription sein, da kann man dann quasi sich, wenn man das unterstützt, verpflichtet man sich für 12 Monate a 5 Euro. Quasi 5 Euro im Monat und dafür bekommt man dann halt Artikel. Wie viele Artikel das pro Monat sein werden, kann ich dir momentan noch nicht sagen. Ich glaube, das wissen die momentan selber nicht. Also auf der Webseite selber ist irgendwie ein Foto von irgendwelchen hübschen Apple-Geräten, auf denen die Webseite dargestellt wird oder eine App, die das anzeigt. Also ich vermute, da wird früher oder später dann auch noch irgendwie eine App kommen.
Also es ist quasi wie die FAZ. Gerade als Webseite.
Quasi nur, dass die FAZ hauptsächlich von ihren Werbekunden abhängig ist und nicht von den Leuten, die Zeitung eigentlich kaufen, weil die FAZ mittlerweile sich nicht mehr halten könnte, nur durch die Abonnenten.
Okay, alles klar.
Genau, aber ja. Dann ist es so ein bisschen wie die TAZ, weil die TAZ,
genau, die TAZ gibt's ja, auch.
Hat ja auch Gesellschafter, die irgendwie Geld gegeben haben. Und sich dadurch ein bisschen unabhängig zumindest machen. Ich weiß nicht, wir kennen jetzt die Bilanz der TAZ nicht, ich weiß nicht, wie viel da durch Anzeigen und Einnahmen generiert werden und wie viel die Gesellschafter der TAZ dazu bringen, aber das waren, glaube ich, auch mittlerweile 60.000 oder sowas, die TAZ-Gesellschafter sind, und das wäre ja dann so ein bisschen so das ähnliche Konzept.
Also die TAZ ist das auch, die diesen Banner immer über ihren Dingen haben, wenn du darauf gehst.
Ja, das nervt ein bisschen mittlerweile.
Aber ich meine, wenn
das ist, ja, wir hatten schon mal irgendwann drüber geredet. Genau, aber die TAZ gibt es ja auch als normale Tageszeitung, so ja. Mit Papier und so. Ich hatte die jetzt gerade 2 Wochen
Totenbaum,
lang, weil mir die jemand, weil er im Urlaub war, geschickt hat, und ich merke halt, ich komme einfach nicht dazu, eine Tageszeitung wirklich jeden Tag zu lesen.
Ja, ja, ja.
Das schaffe ich einfach nicht. So fürs Wochenende finde ich es ganz nett, ja, aber in der Woche, ich habe es nicht mehr geschafft, jeden Tag irgendwie die erste Seite zu lesen.
Ja. Aber die machen auch ganz schön kleine Schrift, ja, muss man ja sagen.
Ja, das ist nicht leicht, vor allem, also wenn man auch immer wieder feststellen muss, es ist einen halt auch nicht wirklich berührt. Also ich habe mir zum Beispiel auch vorgenommen, lange, okay, mindestens einmal abends irgendwie heute Nachrichten oder Tagesschau mitzubekommen, also in 15 Minuten gepresst, was ging heute in der Welt oder so. Und jedes Mal, wenn ich das mache, stelle ich halt auch ganz häufig fest, okay, interessiert mich halt nicht. Also es betrifft mein Leben halt, so traurig es sein mag, aber es betrifft mein Leben halt nicht, ob im Irak jetzt nochmal eine Bombe explodiert ist oder nicht.
Dafür kriegst du Hass. So.
Und oder auch diese ganzen, auch Dinge, die hier näher sind mit irgendwie Rentenpaket, blablabla beschlossen. Ja, es betrifft mich, aber halt so mittelbar nur, dass ich...
Das betrifft dich im Alter dann ziemlich.
Ja, natürlich, aber nicht jetzt gerade. Und jetzt gerade habe ich irgendwie keine Zeit dafür.
Ja, aber ja, das ist halt das Problem. Wenn du jetzt nicht dazu Zeit hast, dann ist halt vorbei.
Das ist ja eher Gesellschaftskritik, die ich da üben möchte. Aber egal.
Quasi mit dir als Beispiel.
Ja. Mit mir als dummes Beispiel, ja.
Weil wenn du dich jetzt nicht drum kümmerst und versuchst, da Sachen zu ändern, später ist dann halt vorbei.
Einer Gesellschaft, die so geknechtet ist, dass sie sich um das jetzt nicht kümmern kann, was sie in 20 Jahren belasten wird.
Ja.
Egal.
Ja, aber auf den Matt nochmal einzugehen, also ich sehe das auch so, viele Nachrichten, die interessieren mich tatsächlich nicht. Also es gibt auch irgendwie Studien, denen ich jetzt mal vielleicht irgendwie, ohne sie großartig gelesen oder irgendwie kritisiert zu haben, mal zustimme, dass halt so viel Nachrichtenkonsum auch irgendwie auf Dauer depressiv macht, weil wenn man nur mitbekommt, was irgendwie Neues, sensationell Schlimmes in dieser Welt passiert ist, dann schlägt es halt auch ganz schön auf die eigene Laune. Aber also ich mache es zumindest so, ich lese irgendwie eine halbe Stunde am Tag irgendwas, also ob das jetzt irgendwie ein Buch ist oder ein Sachbuch oder irgendwelche Instapaper-Artikel, ich versuche halt so eine halbe Stunde oder bis zu einer Stunde am Tag irgendwie mal zu lesen. Und da wäre das halt irgendwas, wo ich mir auch sagen könnte, okay, wenn da irgendwie ein Artikel dabei ist, den ich jetzt gerade interessant finde, dann lese ich dann einfach mal. Und ansonsten könnte ich halt sagen, okay, ich finanziere mit meinem Beitrag da halt irgendwie gut gemachten Journalismus und der hilft mir ja letzten Endes auch so, wenn ich die Artikel jetzt nicht unbedingt lese, weil halt vielleicht auch mal investigativ Dinge aufgedeckt werden oder sonst irgendwas. Ich meine, also unabhängige Medien tun ja dann letzten Endes allen gut.
Ja, ja, also ich finde an dem Krautreporter-Ding, ich habe es mir jetzt in der Zwischenzeit alles mal ziemlich genau durchgelesen, ich finde an dem Ding eine Sache falsch und deswegen werde ich es nicht unterstützen. Und das ist, die wollen erst Geld und dann liefern sie mal was. Und ich muss einfach sagen, so wie ich da technisch drinstecke, das kann jetzt nicht so schwer sein, zumindest mal eine Ausgabe mal rauszubringen, uns mal einen Vorgeschmack zu geben und zu sagen, okay, eine Ausgabe sähe so aus, dann müssen halt irgendwie 10 von den, 20, 25 Redakteuren müssen halt mal irgendwie einen Tag oder zwei erübrigen, um so einen jeweiligen Artikel zu schreiben oder auch weniger mal richtig. Also und dann haut man eine statische Webseite hin, wie das aussehen kann und macht das mal, also so völlig ohne jeden.
Ja gut, aber so funktioniert der Kickstarter komplett. Also das ist.
Ja, aber ich finde es halt einfach in dem Falle falsch, weil ich halt einfach nicht sehe, dass das ein so großer Aufwand wäre, dass man nicht zumindest mal eine erste Version starten könnte.
Also ich habe auch Kritik von irgendwie aus meinem eigenen Freundeskreis an der Aktion gehört. Da ging es halt mehr darum, dass die halt so das Crowdfunding-Ding nicht so richtig verstanden haben. Und dass halt irgendwie die Möglichkeit, daran teilzunehmen, nur besteht, wenn man bereit ist, 60 € für ein Jahresabo auszugeben. Aber man kann jetzt nicht mal sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht nur, also ein Kumpel von mir hat halt gemeint, ja okay, der ist gerade Student, der arbeitet irgendwie an seiner Doktorarbeit, der würde halt mal 20 € spenden, weil er es eine gute Sache findet, aber das ist halt irgendwie nicht drin und 60 € sind dementsprechend halt zu viel, deswegen spendet er halt gar nicht.
Nee, also das ist ja auch kein Spenden, was du da beschreibst. Wenn du dafür was zurückbekommst, dann ist es kein Spenden.
Ja gut,
dann wenn du davon halt, was erwartest,
dann ist es halt ein Abo.
Aber
das ist so wie
gut, aber ich meine, das könnte man ja trotzdem machen. Genau, das könnte man ja trotzdem machen. Man könnte ja auch sagen, hey, ich will euch nur 5 € geben,
ja, das
will euch hinterher vielleicht gar nicht lesen.
Ja, nee, das, die Aktion das, toll. Das ist ja, also das sehe ich ja jetzt gerade, dass das funktionieren könnte. Nee,
ja, aber
weil, also jetzt am Anfang, wenn sie quasi ihr Zeug kickstarten, dann wollen sie natürlich erstmal eine Sicherheit. Und das verstehe ich ja auch. Dann wollen sie halt für ein Jahr Sicherheit und dann, sie schreiben mir selber, dass es für 5 € im Monat oder wie viel war das?
Ja, 5 €
im Monat. 5 € im Monat quasi, dann kann man sich ja vorstellen, dass man auch für einen Monat sich das dann reinzieht. Nur halt nicht in dieser initialen Kickstarter-Phase. Oder sehe ich das gerade falsch? Ja, muss man immer ein Jahr kaufen? Also, ich glaube nicht.
Ja doch, du musst mindestens mal, 60 € investieren.
Mal kurz
gerade
die Summe zusammenrechnen. Die wollen halt einfach 15.000 Unterstützer mit mindestens 60 €.
Rechnen, ja.
Die wollen halt 900.000 € für ein Jahr.
Ja.
Warum? Wofür?
Naja, das sind 20, 25 Leute, die wollen da halt von leben.
Genau, die wollen ja davon leben. Dafür ist es nicht
ja,
so
aber,
viel.
Ja, aber so funktioniert das doch nicht. Ich gehe doch nicht irgendwie, ich reiß doch nicht, also Kann sein, dass es klappt für die, ja. Ich würde es ihnen wünschen und gönnen, aber so. Aber meine Erfahrung sagt, dass es nicht funktioniert, einfach mal kurz irgendwie 25 Leute auf der Basis irgendwie zusammen und zu sagen, so, und jetzt habt ihr alle mal kurz ein Jahresgehalt sicher. Ihr könnt euch jetzt irgendwie voll auf das eine konzentrieren. Wäre schön, wenn es so funktionieren würde, aber meine Erfahrung sagt mir, dass das so nicht so leicht geht. Anscheinend haben sie genug Leute gefunden, die das, oder fast genug Leute gefunden, die das unterstützen wollen, finde ich gut. Ich finde jetzt mal so eine knappe Million für so ein Projekt ziemlich starke Ansage.
Also ich finde auch, das ist nicht wenig Geld, aber ich habe mir halt gedacht, okay, ich probiere das jetzt mal aus, ich gucke mal, wie das ein Jahr lang läuft und wenn das nächstes Jahr wieder irgendwie nicht meinen Erwartungen entspricht, dann zahle ich da halt nicht mehr. Aber ich habe jetzt halt gedacht, so initial, das Geld habe ich gerade übrig, dann schauen wir mal. Ich fände es auf jeden Fall gut, wenn das irgendwie funktionieren würde. Aber ich bin da jetzt auch mal gespannt. Ich denke, da werden auch dementsprechend viele Augen drauf blicken. Und wenn die irgendwie jetzt nächsten paar Monate nichts liefern oder irgendwie schlechte Inhalte liefern, dann wird das auch irgendwie ein großes Thema im Netz sein.
Okay, was passiert, wenn sie jetzt die 15.000 nicht erreichen? Wie viel waren sie?
12, dann passiert nichts. Dann wird es nicht stattfinden glaub, und die Leute müssen auch kein Geld bezahlen oder genau, kriegen es zurück, okay, wie auch immer. Also steht hier unten in der FAQ. Genau,
also bei mir ist es so, man hat da irgendwie, ich habe da meine Kreditkartendaten eingetragen und ich gehe davon aus, dass die halt erst belastet wird, wenn das dann tatsächlich zustande kommt.
Also ein Tag ist noch, weiß ich nicht, ob sie noch die 2000 Leute da finden. Bisschen mehr als 2000.
Schauen wir mal. Süd.
Also normalerweise müsste er jetzt dann so demnächst das mal so richtig abgehen.
Aber meistens ist es genau andersrum, dass du am Anfang deinen Peak hast.
Genau.
Das war zum Beispiel auch bei dem Ubuntu Phone Ding so. Du hast am Anfang einen relativ starken Peak und dann
bricht es hinten. Berichten.
Genau. Und dann hört es auf.
Ja, also du bist halt.
Vielleicht sind wir jetzt auch genug, dass wir jetzt. Genug
du bist halt entweder recht schnell overfunded. Gleich am Anfang, weil es einfach so viele Leute so geil finden, also so Flappy Bird-mäßig, so alle drauf. Oder es ist halt so ein, wenn du irgendwie, keine Ahnung, will mich jetzt nicht auf die Zahl festlegen, aber so 90-95% erreichst wie jetzt, dann kannst du rein psychologisch, rein küchenpsychologisch auch das erreichen, dass dann am Ende noch viele sagen, naja, das wird schon klappen und abgesehen davon, ich kann ja nichts verlieren, ich kann ja nur gewinnen, weil ich verliere das Geld nicht, wenn es nachher nicht zustande kommt. Und das am Ende nochmal dann doch irgendwie unter dem Zeitdruck, also ist ja wie bei einer eBay-Auktion, dass am Ende nochmal vielleicht, also das ist ja das Tolle am Internet, es kann ja innerhalb von Minuten umschwingen. Aber ja, ich hätte halt gern mal echt so eine Leseprobe oder so gehabt. Einfach mal so 2-3 Artikel oder dass sie mal genauer detaillieren, was wollen die mir liefern? Wollen die mir einfach nur das, was sie sonst irgendwie für die FAZ oder die TAZ oder den Spon oder sonst wen geschrieben haben, jetzt in unabhängig liefern oder wollen sie mir was Neues liefern? Was richtig Neues? Das sehe ich da halt nicht.
Ja.
Also da haben sie mich persönlich halt nicht überzeugt bis jetzt.
Sag mal so, vielleicht sind da meine Erwartungen auch irgendwie so hoch, dass ich es halt mal irgendwie enttäuscht werde, aber ich schaue jetzt einfach mal. Also es wäre natürlich wirklich cool, wenn man halt einfach mal was ganz Neues irgendwie bekommen würde, was man halt sonst nirgends bekommt. Aber ich meine, selbst gut recherchierte Inhalte und irgendwie gut gemachter Journalismus, das ist auch schon mehr als einem quasi alle Zeitungen momentan liefern.
Aber dann ist da was völlig falsch. Da will ich nicht anderen Leuten Geld dafür geben, dass sie ein selbstverständliches Problem fixen. Also, dass gut recherchiert wird von unserem Journalismus, das erwarte ich einfach.
Ja, guck dir mal irgendwie so Dinge an wie Spiegel Online oder irgendwelche sonstigen Webseiten von Zeitungen und Zeitschriften.
Das ja, ist einfach unter anderem deswegen konsumiere ich das auch in der Regel nicht.
Ja, ich ja auch. Also mir geht's ähnlich, aber ich würde vielleicht mal gern.
Ja.
Aber, ja.
Na gut, aber das Praktische ist ja, wir haben quasi gewonnen, weil Flydi schon dabei ist. Und egal, ob es passiert oder nicht, haben wir gewonnen. Ja. Und von daher ist ja alles okay.
Ja. Okay. Gut. Muss also funktionieren. Ich wollte nur mal kurz sagen, also bei der Taz sind es, nicht, dass mich hinterher einer in den Kommentaren schlägt, 13.700 Leute, die in der Taz-Genossenschaft sind, also 13.767 zurzeit, und die ermöglichen die Taz, wie hier so schön steht.
Was,
also schön. Die haben sich zusammengeschlossen, haben irgendwie, ich glaube, 500 Euro oder sowas muss man geben.
13.000, dann wollen die ja quasi mehr, als die Taz gerade hat an Leuten. Das ja, ist wobei, ja immer krass.
Ja gut, obwohl die bei der Taz mehr geben. Also da musst du mindestens 500 Euro zeichnen.
Aber die haben auch Papier, die haben auch
genau, die kriegen
Baum. Genau, da kannst du auch auf Papier zeichnen.
Das ist jetzt nicht so teuer.
Ja, du musst es halt auch, also du musst ja nicht nur quasi haben, sondern musst auch noch drucken und verteilen ja, und so. Das ist ja alles, das
die,
ist ja
die
alles
große Badasch. Auflage und die Logistik ja. ist witzigerweise das Problem.
Ja, richtig, genau.
Also das bei der Taz können wir ja auch mal, wie werde ich Genosse, Genossin, 500 Euro und dann kann man auch in 20 Raten zahlen. Praktisch. Und dann wird man bei der Taz Verlagsgenossenschaft EG irgendwie Mitglied. Und
ja, das ist jetzt einmalig oder ist das irgendwie im Jahr? Oder?
Nee, das ist einmalig. Dann aha, bist du Genosse. Okay. Also es ist eine Genossenschaft und dann hast du halt auch Stimmrecht und sowas.
Ist halt, du kaufst halt Anteile.
Du kaufst, sozusagen. Genau,
du kaufst, genau, du kaufst Anteile an dieser okay. Genossenschaft. Du kannst auch mehrere 500 Euro Anteile kaufen. Also kannst da auch zigtausende Euro
quasi wie
und Millionen Euro reinstecken.
Ja, ja, das ist wie, je mehr Anteile du hast, je mehr Stimmen hast du dann quasi, oder wie läuft das?
Da müssten wir uns jetzt die Satzung durchlesen. Das steht jetzt hier in den drei FAQs nicht drin. Mhm. Wahrscheinlich wird es so sein. Ich kann dir das aber nicht garantieren. Da müssen wir jetzt die Satzung lesen. Das weiß ich nicht. Du kannst deine Anteile natürlich auch kündigen mit 2 Jahresfrist. Den Rest müsst ihr euch selber durchlesen. Wenn das jetzt mit Crowd Reporter nicht klappt, wäre zumindest die Taz
wenn ihr Geld loswerden wollt.
Genau, so ein,
eine Alternative.
So eine Resterampe für euer Geld.
Ja, also ich meine, da hat man dann zumindest auch die Möglichkeit, irgendwie an der Zeitung beteiligt zu sein,
genau,
und irgendwie
Geld loszuwerden.
Journalismus zu fördern oder wie auch immer.
Genau.
Vielleicht gibt es auch noch andere Zeitungen, die so ein ähnliches Modell haben, will ich jetzt gar nicht absprechen.
Gibt es bestimmt.
Ansonsten
machen wir eine.
Tatsächlich.
Sammeln wir noch Geld ein.
Bekanntes, ja, ich, aber
wir brauchen das, brauchen das 1000 Leute.
Wenn Crowd Reporter schon nicht funktioniert.
Ne, wir machen einfach das, was sie quasi nicht geschafft haben. So, oh, 13.000, dann mal 12.500.
Machen wir einfach genau was anderes noch dazu. Ja. Gut, kommen wir zu den News. Und da hatten wir die Woche irgendwie, dass Turing seit ein paar Jährchen tot ist. Und jemand jetzt, just zu diesem Zeitpunkt, ein Computerprogramm geschaffen hat, was den Turing-Test besteht. Und
wir alles gelogen!
Wir erinnern uns trotzdem noch aus dem Informatikunterricht wahrscheinlich. Turing-Test war das Ding irgendwie, du chattest über Tastatur mit einem Gegenüber und musst erkennen, ob das ein Computer ist oder ein menschliches
richtig.
Wesen.
Genau. Und Felix sagt, alles gelogen oder anders, nicht sauber recherchiert.
Nicht sauber recherchiert. Nee, sauber recherchiert ist es von dem Heiser Online-Artikel.
Was? Naja, also erstmal ging es darum, an diesem Tag oder hat so eine Universität so einen Test gemacht und ein Computerprogramm
Eugene.
Nein, wir sprechen
es in
Deutsch
aus. Machen wir nicht.
Das ist auch Eugene. Der Turing-Test. Der Turing hat doch mal was zum Entscheidungsproblem geschrieben.
Dann hättest du sagen sollen Turing.
Turing.
Der Turing-Test.
Okay, der Turing. Also der Turing-Test hat Eugene bestanden.
Der Eugene hat den Turing-Test bestanden.
Der Eugene. Den bestanden. Vielleicht.
Ja.
Also 60 Jahre ist er tot, der Turing.
Genau.
Und
wir können ganz kurz den Turing-Test mal beschreiben, was das ist.
Genau, also wie ist ein Versuchsaufbau?
Genau, der Versuchsaufbau ist genauso, wie der Ingo schon beschrieben hat. Du setzt dich quasi an ein Terminal und redest dann, beziehungsweise schreibst dann mit 25 Minuten mit einem Gegenüber und am Ende sollst du dann sagen, das war ein Mensch oder das war kein Mensch. Und
eine Person sagt das oder mehrere?
Wo steht hier, wie viele es sind? Also du machst es auf jeden Fall mit mehreren Leuten, die bewerten sollen und auch mehrere Gegenüber. Also du hast nicht nur Computer,
machst,
weil das wäre zu einfach.
Double-Blind-Test sozusagen.
Genau, genau. Du hast nicht nur Computer gegenüber und nicht nur Menschen gegenüber, sondern du wechselst quasi aus. Und der Bewerter soll dann sagen, das war ein Mensch, das war kein Mensch.
Ja.
Und im Durchschnitt ist es so, dass Menschen zu, ich glaube, 65% als Menschen eingeschätzt werden von den anderen Menschen, wenn miteinander geredet wird.
Mhm.
Alan Turing hat gesagt, für Computer reicht es, wenn der Computer 30% der Fälle als Mensch quasi bewertet wird.
Okay, also das ist ja schon irgendwie so die erste Sache, die wahrscheinlich so dem gemeinen User da draußen nicht bekannt ist. Das heißt nicht, dass ein Computer immer überzeugt, sondern das heißt nur, zumindest nach den Regeln des Turing-Tests, wenn er in 30% der Fälle überzeugt.
Genau. Also das Problem bei diesem Test ist, wie ich schon gesagt habe, dass Menschen selber, wenn sie mit anderen Menschen reden, nicht zu 100% immer sagen, das ist ein Mensch, sondern zu ungefähr 65% der Fälle. Und dann sagst du dann im Versuchsaufbau, okay, es gibt immer so ein Schwanken und 30% ist dann quasi gut genug.
Mhm.
Ja.
Und der Eugen hat halt 33% geschafft.
Genau, 33% von den mindestens 30%. Das heißt, er ist 3% drüber. Und damit hätte er theoretisch den Turing-Test bestanden, wenn da nicht noch so ein paar andere Dinge
kaputt gegangen wären. Also sie hatten irgendwie nur 5 Minuten Zeit, sich mit dem Computer und den Menschen zu unterhalten, statt 25, wie man im Gemeinhin vielleicht annimmt. Also es war, glaube ich, im Turing-Test nicht genau beschrieben, wie viele Minuten es sein müssen.
Ich glaube, es war eine halbe Stunde.
Nee. Also ein Mathematiker oder ein bekannter Löbner hier sagt wohl, es sollten 25 Minuten durchgehalten werden. Aber das sagt so der Turing-Test nicht explizit, glaube ich.
Ja.
Ja, also dieses Programm simuliert wohl auch nur einen 13-jährigen ukrainischen Jungen oder so.
Genau, also das war genau das. Du hast die Leute quasi darauf schon vorbereitet, dass das Skript, was dir antwortet, eigentlich kacke ist. Du hast nämlich gesagt, ja okay, er ist eh nur 13 Jahre und ist in der Ukraine und hat gerade Englisch gelernt und deswegen ist sein Englisch eigentlich gar nicht so gut.
Das hat man denen vorher gesagt.
Richtig.
Ja, okay, das ist halt einfach schon mal Versuchsaufbau beeinflussend.
Richtig, also, und genau ja, das ist das Problem.
Ja, aber selbst wenn das Programm das machen würde, also ich meine, der Turing-Test funktioniert ja so, dass man an seinem Computerterminal dann irgendwie dem Programm irgendwelche Fragen stellt oder versucht, eine Konversation mit dem anzufangen. Und selbst wenn das Programm diese Antworten gibt und sagt, ja, hey, ich bin jetzt hier ein 13-jähriger Junge und ich habe gerade erst Englisch gelernt oder sowas, dann ist das ja eigentlich auch schon Beeinflussung
genau. Der Probanden. Ja, ja, ja. Genau, und das ist das große Problem, was dabei gab. Quasi. Du hast die Leute, die bewerten sollen, quasi schon indirekt schon beeinflusst, die richtige Antwort für deinen Computer zu, beziehungsweise die richtigen oder du hast quasi gesagt, okay, der ist, ich kann eh nicht so gut antworten, deswegen sind meine Antworten vielleicht auch manchmal verkrepelt.
Naja, also nochmal, wenn das den Leuten vorher so gesagt wurde, so, sie setzen sich jetzt hier an ein Terminal und sie schreiben mit einem 13-jährigen Jungen aus der Ukraine oder so, dann würde ich das unterstützen. Wenn das aber so rum ist, dass die sich an das Terminal setzen, völlig nichts ahnt, ich meine, rein philosophisch könnte man jetzt die Frage stellen, sie wissen ja, dass sie zu einem Test eingeladen wurden, Menschen von Computern zu unterscheiden, also sind sie schon mal grundsätzlich ist ihnen diese Situation schon mal grundsätzlich suspekt. Sie wissen schon mal...
Ja, natürlich.
Ja.
Sie wissen, sie kriegen Menschen und Computer vorgesetzt und müssen halt sagen, das ist ein Mensch, das ist ein Computer, das ist ein Mensch, das ist ein Computer.
Das primet ja schon mal sozusagen die Aufmerksamkeit in eine gewisse Richtung.
Genau, aber also versuchst du halt so deine Fragen zu stellen auch, dass du es rauskriegst.
Genau, diesen philosophischen Aspekt vielleicht mal rausgelassen noch. Es ist dann halt eher so, also wenn ich das vorher gesagt kriege so, dann ist es für mich auf jeden Fall Versuchsbeeinflussung. Wenn ich aber das Ganze so habe, dass für den Fall, dass ich halt über das Terminal sozusagen meinem Gesprächspartner schreibe, hey, wer bist denn du? Und dann antwortet es, ja, ich bin da hier da sowieso und heißt, ich bin 13 Jahre aus der Ukraine, dann ist das ja völlig legitim, weil das ist ja eine akzeptable Antwort. Also es wäre ja doof, wenn das Ding dann antworten würde, ich bin ein Computer, haha. Oder nichts antworten könnte, weil es so sagen würde, ich darf dir diese Frage nicht beantworten, dann das würde ja nicht dem normalen Gesprächsablauf folgen.
Also ich meine, solche Programme gibt es ja schon lange. Ich glaube, Eliza war mal eins, mit
das,
dem
das
hat, haben
Cleverbot.
Viele das, schon mal genau. Unterhalten irgendwo. Auch dieses Programm kann man im Internet jetzt finden, kann sich mit dem unterhalten und mal raus
hast du da einen
mal Link? Chatten und mal gucken, was der so antwortet.
Weil ich wollte, dann wissen wir, ob der das quasi am Anfang sagt oder ob das, also ich denke jetzt tatsächlich, dass er das am Anfang quasi beim Anfang der Konversation irgendwie einbringt oder dass er quasi das direkt am Anfang sagt.
Also man kann mit dem chatten und zwar unter Price Tonai, what? Ich pack den
Price Tonai.
Das mal hier so. Mit.
Also das ist zum Beispiel ja auch eine ganz interessante Sache. Da ist sozusagen das Ähnliche passiert wie bei Eliza. Man hat sich eine Art psychologische Gegebenheit zunutze gemacht.
Ja.
Also der Joseph Weizenbaum, der das Eliza erfunden hat, der hat ja damals auch das begründet, dass, also Eliza ist ja ein Psychotherapeut, der einem Fragen stellt. Und er hat es damit begründet, dass er gesagt hat, wenn dir ein Psychotherapeut Fragen stellt, zum Beispiel du sagst, keine Ahnung, ich bin jetzt mit meinem Auto gefahren und dann sagt der Psychotherapeut, erzählen Sie mir mehr über Autos, dann würde man dem das nicht, also dann würde man aufgrund dieser Frage genau nicht sagen, ah, der hat keine Ahnung von Autos, sondern man würde halt sagen, ja, okay, der ist halt Psychotherapeut, der hinterfragt alles. Ja. So, deswegen ist sozusagen dieses Berufsbild, du unterhältst dich hier mit einem Psychotherapeuten, günstig für die Situation, die Eigenschaft, ein Computer zu sein, zu verschleiern, genauso wie es zum Beispiel dann ist, wenn du sagst, ne, das 13-jährige Junge aus der Ukraine, vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil es eben dazu dient, dem seine sprachlichen, grammatikalischen Englischkenntnisse sozusagen zu verschleiern, dass es dir nicht gleich suspekt vorkommt, wenn da ein irgendwie schlecht zusammengebauter Satz kommt.
Ja.
So.
Also der Simulator tut gerade
leider. Ist ja auch prinzipiell so ein valider Trick.
Ja, aber das ist halt eigentlich nicht die Grundidee von dem Turing-Test. Du sollst ja, also ich meine, du kannst es schon machen, du kannst schon versuchen, quasi den Test zu gewinnen, indem du cheatest. Aber eigentlich geht es ja darum, zu zeigen, dass Computer bzw. Künstliche Intelligenz so weit ist, dass du dich mit der unterhalten kannst, wie mit einem normalen Menschen,
also ohne so mehr oder weniger mit jedem Menschen.
Richtig.
Also, dass
egal in welcher Situation
auch. Dass dieser Computer jeden Menschen darstellen könnte.
Genau, dass quasi dir jemand entgegenkommt und wir sind so weit, es gibt Cyborgs und du kannst dich mit ihm unterhalten, als wäre es ein normaler Mensch, ohne dass er sagt, okay, ich bin dein Physiotherapeut.
Ich bin dein Physiotherapeut, Liegestütze, los.
Ich bin dein Drill Instructor. 1, 2, egal was du sagst. Weitermachen. Ja. Und darum geht es ja eigentlich. Und klar, es ist cool, dann du kommst auf jeden Fall in die News und hat er funktioniert.
Ja.
Aber wirklich das eigentliche Zeigen, Computer bzw. AI ist soweit, das denke ich noch nicht gezeigt. Passend dazu gab es vom Cleverbot auch mal, also der Cleverbot ist ja quasi auch so ein Bot, mit dem du dich im Internet unterhalten kannst. Und der ist eigentlich relativ lustig und die Antworten sind manchmal auch ganz schön beschissen. Aber der hat, beziehungsweise mit dem Cleverbot haben sie einen ähnlichen Versuchsaufbau wie für den Turing-Test gemacht, aber nicht den gleichen. Also sie haben dann, ich glaube, auch nur 5 Minuten gehabt oder sowas. Und die Leute sollten bewerten von 0 bis 10, wie wahrscheinlich es ist, dass es ein Bot ist oder wie wahrscheinlich es ist, dass es ein Mensch ist. Und das ist natürlich was ganz anderes, als zu sagen, ist es ein Mensch oder ist es kein Mensch, weil das was Absolutes ist. Und in diesem Versuchsaufbau ist der Cleverbot auf 60% gekommen, 59,3. Ich glaube später 63,3% menschlich, in Anführungszeichen. Passend dazu, also wenn das quasi die Menschen, die dabei teilgenommen haben, die kamen auf nur ein bisschen mehr, ich glaube 65 oder sowas, 65%. Aber beim Cleverbot ist es natürlich so, dass du, dass der die Antworten beziehungsweise die Fragen von dem Gegenüber übernimmt. Das heißt, in den mehreren Jahren, wo der Cleverbot läuft, hat er halt ganz viel Wissen quasi angehäuft, das er dann jetzt theoretisch verwenden kann. Für diesen Aufbau haben sie es dann auch so gehabt, dass du 2 fette Computer gehabt hast, für jeweils 2 Tests mit schnellen SSDs, damit er quasi all seine Antworten, die er schon gesammelt hat, dass er die auch verwenden kann. Nicht so wie im Internet, wo er dann quasi sofort antwortet. Das ist quasi der Unterschied. Und also AI ist schon relativ cool, aber ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass man jetzt sagen kann, okay,
also ich meine,
all hail Cleverbot Overlords.
All hail Megatron.
Megatron, genau.
Gut, also ich meine, was wir hinkriegen, sind ja so tolle Expertensysteme, die irgendwie super Schach spielen oder Jeopardy oder was auch immer.
Ja, halt auf ein, aber das ist ja ein spezielles Ding, da geht es im Wesentlichen nicht um menschliche Kommunikation. Nee,
genau, das sind sondern, Expertensysteme.
Sondern etwas, das sehr leicht formalisierbar ist. Also im Vergleich zu, also Jeopardy ist schon anspruchsvoller, im Vergleich zu menschliche Sprache, menschliche Kommunikation zu simulieren, ist Schachspielen doch leicht formalisierbar. finde ich
ja, jetzt vor allem mal so. Weil du im Schach halt auch eine begrenzte Anzahl von Zügen hast, die du überhaupt benutzen kannst und ja, so weiter. Ich meine, das macht ja, also das schränkt ja diese Problemdomäne auch deutlich ein.
Du hast ein wohl definiertes Set von Regeln. Genau, bei Sprache hast du allein schon mal das, dass es halt Dialekte und Leadspeak gibt.
Ja, und Kontext.
Und Leadspeak. Shit, die zwei Sachen, die ganz problematisch sind bei der deutschen Sprache. Die Leute, die Leadspeak sprechen.
Ja, der hin und wieder mal muss einmal immer so mal Lead und Hexor eingebaut werden, damit es legit ist.
Ja. Und dann gab es ja noch einen Kritiker, der gesagt hat, ja, man müsste halt so einen Turing-Test fürs 21. Jahrhundert erfinden. Zum Beispiel, wo sie dann halt vorgesetzt werden von einer Fernsehsendung oder ein YouTube-Video oder so und dann dazu Fragen beantworten müssen zu dem, was sie da halt gerade gesehen haben. Und dann müsste man sich darüber mit dem unterhalten können. Na, hast du die letzte Serie Simpsons, Folge Simpsons geguckt? Da war doch der Ernie und der Bert, die haben sich total toll über XY unterhalten.
Ach so. Ja, ja vielleicht. Doch, kann man sich mal überlegen.
Dass man einfach jetzt das Level schon ein bisschen höher setzen muss als per Tastatur entscheiden zu müssen über Fragen, ist es jetzt ein Mensch oder ist es kein Mensch. Gut, aber nett, dass in dem Feld immer noch gearbeitet wird und irgendwann kommen wir da bestimmt hin und irgendwann überrennen uns die Robots sowieso alle.
Ja, aber es wird gut sein.
Du willst da vor aus der Front stehen, oder?
Ja. Dann, bei den Robotern natürlich.
Am Schluss brauchen die das alles gar nicht, sondern sie sagen, sprich zu der Hand. Talk to the hand.
Und verloren.
Irgendwann realisieren sie einfach so wie in Terminator, dass Reden gar nicht so sinnvoll ist, sondern smacken dich einfach.
Genau, a Shotgun. Wir haben das einfachste Mittel gefunden, um mit Menschen zu kommunizieren.
Schrumpelt. Shotgun-Interface mit dem Menschen.
Shotgun-Interface.
Da passt auch total gut dazu, dass Google Skynet gekauft hat, oder?
Skynet, ja. Skybox.
Skybox.
Gut, dann Skybox.
Ja.
Ihr jetzt wieder, was ist Skybox?
Skybox ist eine kleine Firma, die was geschafft haben, was sonst wenigen anderen gelungen ist, nämlich sie haben relativ die Kosten...
Sind von Google gekauft worden.
Das haben viele Firmen schon geschafft. Sie haben einen relativ kostengünstigen Low-Orbit-Satelliten entwickelt, was sie in die Lage versetzt, wesentlich kostengünstiger, gute, hochauflösende Satellitenbilder zu liefern. Das ist halt für Google wahrscheinlich nicht uninteressant. Weil die, also konkret geht es darum, die Skybox-Menschen haben es geschafft, einen Satellitentypen zu entwickeln, den sie selber auch gelauncht haben. Der hat irgendwas von, was haben sie gesagt, irgendwie 2 Millionen oder so gekostet. Mhm. Im Vergleich zu, glaube ich, dem Fünffachen oder so, das ist so ein typischer anderer Satellit, also der typische sonstige, wie heißen die, K11 oder so Satelliten, da kostet. Und? Da verlasse ich mich aber auch nur auf deren Aussage. Mhm. Aber das versetzt sie halt, wie gesagt, in die Lage. Sie haben das jetzt da oben, die können relativ kostengünstig weitere da hochschießen und können dadurch recht schnell ein Netzwerk aufbauen von Satelliten, die dauernd Fotos machen in einer guten Auflösung, die ähnlich ist wie die oder die an das rankommt, was sonst eben nur die absoluten Hyper-Mega-Profi-Satelliten können.
Nochmal eine Zwischenfrage. Die launchen den tatsächlich selber oder die haben nur den Satelliten gebaut und so ein bisschen Kram außen rum?
Na, die lassen den natürlich mit so einer russischen Soyuz irgendwie da hochschießen. Genau, also die buchen die da irgendwie.
Die bezahlen da auch irgendeinen Dienstleister dafür, die Payload hochzubringen.
Genau, die sind da Payload bei irgendeinem.
Payload.
Die sind da auf jeden Fall dann mit am Start, wenn halt irgendwie so eine Soyuz hochgeht und wahrscheinlich auch Material zur ISS oder so transportiert.
Ja.
Aber sie haben den halt so klein und leicht hinbekommen, dass unter anderem das auch anscheinend nicht so kostenmäßig das Problem war. Mhm. Und was ich bis dahin nicht wusste, was ich darüber erst gelesen habe, es gibt anscheinend gesetzliche Bestimmungen, wie genau Satellitenbilder von Privatunternehmen aufgelöst sein dürfen. Also nur Militär darf irgendwie so und so genau auflösen, Privatunternehmen nicht öffentliche Behörden dürfen wahrscheinlich aufgrund irgendwelcher US-Geheimdienstgesetze wieder nur bis zu einem gewissen Level auflösen, sodass sie sagen...
Sonst werden sie abgeschossen.
Also die Skybox-Typen haben selber gesagt, irgendwie ja, also so, sie können Autos zählen, aber sie können jetzt nicht irgendwie sinnvoll Menschen voneinander unterscheiden, also Menschengruppen so direkt individuell zählen, das ginge nicht.
Genau, dazu braucht man dann die Leute von CSI mit dem Enhance-Button.
Genau, die drücken dann einfach drauf und dann zoomt die Kamera vom Orbit direkt in 3D vor sie und zeigt dir alles einfach perfekt an.
Wie gibt es das nicht?
Also 3 Kilometer Brennweite.
Bei CSI oder halt.
Was für eine Höhe ist das Teil? 100 Kilometer Brennweite, da geht schon was.
Ja, die haben da wahrscheinlich einfach nur so eine kleine DSLR von Canon reingepackt.
Digital, alles digital enhanced.
Kleinbildkamera.
Ja. In Wirklichkeit ist es so, dass sie dich, wenn sie den Satelliten auf dich ausrichten, könnten sie dich quasi in der Mitte zerschneiden, nur durch die Optik, die da drin ist.
Da fährt auch so ein Riesenteleskop immer dabei aus, wenn die sagen, enhance.
Und dann scheint mal die Sonne drauf und dann plötzlich bist du
vaporized.
Bist du, ja, verkohlt. Ja.
Einmal verkohlen, bitte. Verkohlen Sie mal diesen Passanten da rechts.
Der muss weg.
Nein, den anderen.
Ja. Quasi wie die Low Orbit Ion Cannon von Command & Conquer.
Genau die.
Zoom.
Ja. Da kannst du doch so mit der Maus rumziehen.
Genau, da kannst du sagen, jetzt dahin, schnell, sonst ist es leer. Noch auf die Panzer.
Dann doch lieber gleich überall Tesla-Spulen hinstellen. Ja.
Also die Anwendungsfälle für das, was Skybox da kann, die sind mannigfaltig.
Ich meine, es ist ein Satellit.
Ja, also billiger Satellit. Was man eben da machen kann, es ging von initial habe ich irgendwas gelesen von, sie können darüber die Treibstoffstände in den Treibstoffsilos der Scheichs irgendwie nachlesen und darüber irgendwie wiederum schauen, was die für Ölreserven haben. Ja, okay, es gibt halt Unternehmen, die bezahlen dafür. Das ist die legale Form von Industriespionage wahrscheinlich.
Ja, Spionage-Satellit quasi.
Ja, gut. Ja. Ist ja irgendwie immer Voyeurismus. Oder was lese ich hier gerade bei unserer absoluten
Nacktstrand, Randzoom.
Der Tagesschau, Auswertung von Containerbewegungen in Häfen. Ich kann mir vorstellen, dass es Unternehmen gibt, die das interessieren, aber.
Aber jetzt hat es ja Google und jetzt machen die damit was? Ihr Google Maps besser? Oder?
Die nennen das jetzt erstmal ohne Skynet.
Kaufen sich noch Eugene ein und dann geht's los.
Keine Ahnung, vielleicht wollen sie halt einfach da eigene Daten, also eigene Bildmaterialien für ihr Google Earth Projekt und vielleicht darüber Geld sparen in langer Hinsicht.
Ich denke auch, weil also so Karten einkaufen, aktuelle Karten, ist schon relativ teuer. Ja. Ich weiß nicht genau die Preise, aber die sind nicht.
Also oder halt einfach die nächst höhere Qualitätsstufe, ja, und was halt nicht anders geht, weil sonst alternativ müssten sie halt irgendwelchen Kartendatenanbietern nochmal Geld
in den Rachen werfen, ja.
Und dann haben sie sich wahrscheinlich ausgerechnet, 500 Millionen für das und dann nochmal so ein paar Satelliten hochschießen, kann man auch selber machen. Halte ich jetzt prinzipiell auch nicht für verkehrt.
Ja. Auf jeden Fall cool.
Verkehrt ist nur, wenn jetzt irgendwie wieder alle schreien, oh, Google kann sehen, was du anhast.
Ja, ist ja auch so.
Ja.
Nice. Yeah. Oh yeah, Google. Guck, willst du zusehen, wie ich jetzt mein T-Shirt hochziehe?
In live könnt ihr das dann sehen.
In live.
Nicht ganz so live ist auf jeden Fall das, was Nokia macht. Also Nokia macht ja jetzt nicht mehr keine Telefone, aber die machen immer noch Kartendienste. Und da haben sie ja eigentlich mal vor einer Zeit richtig gute Sachen eingekauft. Und die fangen jetzt auch an, die ganzen Straßen abzufahren, so wie Street View und so. Also
und warum machen die das?
Naja, weil sie denselben Service anbieten wollen wie Google und Microsoft.
Also gibt es bei Microsoft auch Street View?
Ja, gibt es auch.
Echt?
Die sind da auch durchgefahren. Bing. Gibt auch mehrere Städte, auch Stuttgart und Berlin sind natürlich dabei in Deutschland. Also habt ihr demnächst irgendwelche wieder Autos rumfahren, wo hier Nokia Hero irgendwie draufsteht, Kameras auf dem Dach haben. Und ihr könnt natürlich gleich im Vorhinein fordern, dass euer Haus dann verpixelt wird.
Ja. Kann ich auch sagen, in welcher Form es verpixelt wird? Also Penis?
Nee. Oh. Die kommen durch die Stadt, durch die Straßen und verteilen so 3310. Die kannst du dir dann vor die Augen halten. Ja. Dann wird dein Gesicht damit so blockiert.
Du kannst einen QR-Code auf dein Fenster backen. Und dann kannst du mal gucken, ob da nicht irgendwie Buffer-Overflows mit auslösen, eine große QR-Codes.
Kameras sind nicht gut genug, du musst einfach einen QR-Code auf deine Hauswand malen, damit sie dich dann rausnehmen. Das ist dann der aktive Opt-out.
Ja, Das wäre doch gut.
Also für Bing Street Schisse, wie heißt das hier? Bing Street Zeit braucht man Silverlight. Da habe ich irgendwie jetzt ausgeschrieben.
Ja, das wäre schon lustig, wenn man das irgendwie hinkriegt. Und dann siehst du dieses Auto so durch die Straßen fahren und immer wieder, wenn so ein QR-Code an so einem Haus ist, dann stürzt das Auto ab und stellt so, wird so abgewürgt und dann muss er wieder den Motor anschmeißen, fährt wieder ein Haus weiter.
Damn it, schon wieder so ein
Blöder. Und hinter ihm so eine Riesenschlange.
und dann guckt er so nach.
So Aufstände, wie es da bei Google Street View gab?
Nee, weil es nicht von Google.
Genau,
ja, ist nicht wahrscheinlich von deswegen. Nee, weil ich finde es ehrlich gesagt ziemlich schade. Also zum einen wohne ich gerade in einer Stadt, wo es, soweit ich weiß, überhaupt kein Street View gibt. Was ist denn da bei euch los?
Ja, Musik, sag ich mal, Musik zu machen. Noch mal. Ich glaube, wir müssen das Fenster leider zumachen.
Heiß.
Das eine und zum anderen gibt es halt mittlerweile kaum noch, also in Deutschland gibt es de facto keine Gegenden, wo aktuelle Streetview-Daten vorhanden sind. Die sind dann alle von irgendwie 2008 oder 2009 oder so und danach gibt es halt nichts mehr, weil Google dann irgendwie keine Lust mehr hatte, die Autos durchzuschicken.
Ja, dann musst du demnächst jetzt Nokia Here verwenden, da hast du dann aktuelle.
Ja, bin ich mal gespannt, ob die nach Heidelberg kommen.
Bestimmt.
Heidelberg war jetzt nicht hoch auf der Liste.
Ja, die fahren da hoch auf den Berg. Zu dem Schloss.
Aufs Schloss.
Genau. Mhm.
Also es ist Baden-Baden, Bamberg, Berlin, Freiburg, Ingolstadt, Ingo-Ellstadt natürlich.
Ingo-Ellstadt.
Ja. Karlsruhe, Nürnberg, Stuttgart und Ulm.
Ja.
Bisher.
Ja. Gibt es ja dann eigentlich mal so Leute, die den Autos hinterherziehen? Also bei Google am Campus, da gibt es das ja so.
Du meinst dieses, die Typen mit den Taucheranzügen?
Beispielsweise, keine Ahnung, was es alles gibt, aber ich erinnere mich nur an dieses, wenn man halt da am Mountain View am Campus mit Street View lang fährt, dann siehst du da halt so ein paar Googler auf ihren Fahrrädern, die ganze Zeit hinter dem Auto herfahren oder vor dem und so Cheers und was weiß ich machen. Und das Android-Team war gerade, glaube ich, irgendwie zum Fotoshooting draußen für das Google Street View Auto.
Lala. Das kannst du hier und gerne vielleicht machen.
Vielleicht gibt es bestimmt irgendeinen kranken Menschen. Also wenn irgendjemand das hört, ich möchte mit Ihnen reden, Sie, der Mensch, der sozusagen diesen Autos um die Welt hinterher reist.
Also das Tolle ist, Nokia stellt auch bereit, wo das Auto gerade langfährt. Und diese Seite benutzt natürlich Cookies und du musst gleich mal auf OK klicken hier. Aber du kannst gucken, wo die heute langfahren wollen. Also cool. Jetzt
Fotobomben, alles. Alle Fotos Fotobomben. Immer.
Auf jeden Fall.
So wie dieser eine Fall, dass dem letzten irgendjemand, dass zwei Handwerker irgendwie, glaube ich, in Schottland oder in England irgendeinen Streich gespielt haben und der eine halt so eine Axt oder eine Rohrzange in der Hand hatte und der andere so halt mit so wie blutigem Kopf am Boden lag und irgendjemand halt gleich die Polizei verständigt hat, als er das gesehen hat.
Voll gut. Also yeah. Nein, das ist nur für Street View.
Das ist Performance-Kunst.
Wir wollen ins Internet.
Ja. Wir sind im Internet. Was ich ja bei Street View tatsächlich ganz lustig fand, waren diese Typen, die hat man irgendwie gesehen, die saßen auf so Campingstühlen und haben an der Straße auf das Auto gewartet und sind dann irgendwie mit Taucherflossen im Taucheranzug mit dem Dreizack hinter dem Street View-Auto hergerannt.
Das ist cool.
Und das war dann so ganz lustig.
Hier.com haben sich gesichert, nicht schlecht.
Ja. Also die Maps sind auch gar nicht so schlecht. Sie müssen jetzt bloß mal endlich, die hatten ja mal irgendwie eine iOS-App und eine, glaube ich, eine Android-App, die waren aber so scheiße, dass sie die wieder rausgenommen haben.
Von sich selber.
Ja.
So, ja, die sind so kacke, kann man keinem irgendwie anbieten. Sollen sie lieber Apple Maps benutzen und dann irgendwo ankommen.
Genau, also die Maps an sich sind gar nicht schlecht. Sie müssen jetzt mal wieder richtige Apps rausbringen für die ganzen Geräte. Teilweise sind sie sogar besser als die Google-Sachen, obwohl Google jetzt in letzter Zeit wieder richtig aufgeholt hat. Schauen wir mal, wie das so weitergeht. Mhm. Also die hatten zum Beispiel schon lange Zeit die ganzen U-Bahn-Haltestellen in Stuttgart und so drin. Die hatte Google ganz lange nicht. Mittlerweile sind sie bei Google jetzt auch, deswegen wäre das jetzt kein Grund mehr, hier Maps zu verwenden. Aber an sich ist das Kartenmaterial, was die haben, gar nicht so schlecht. Sie haben sich jetzt auch irgendein neues Unternehmen dazu gekauft. Muss ich nochmal kurz recherchieren, welches es war. Irgendein amerikanisches, was irgendwie gut mit Wo war denn das? Wo habe ich das? Haben wir nicht. Genau, also hat das US-amerikanische Unternehmen für Datenanalyse haben sie gekauft, die Medio Systems. Okay. US-Firma Medio Systems,
die haben auch
in
so
Echtzeit große Datenmengen auswerten kann irgendwie.
Ja,
also sie konzentrieren sich jetzt halt ziemlich stark auf ihren Kartendienst, ist ja auch das Einzige, was noch groß da ist, neben Nokia Siemens Networks, den Netzwerkausrüster, ist ja der Teil mit den Karten eigentlich das, was sie jetzt noch übrig haben, und da versuchen sie jetzt tatsächlich Geld draus zu machen oder den Service erstmal richtig aufzubauen. Also das Kartenmaterial an sich war schon immer gut, sie haben es bloß einfach nicht richtig verkauft, weil sie irgendwie mit Telefonbauen zu beschäftigt waren,
ja,
und das noch nicht mal das gut hingekriegt haben. Jetzt ist es ihr einziges Standbein und sie wollen ja auch da irgendwie in Autos rein und sowieso. Müssen wir mal gucken, wie viel Geld sie jetzt damit noch machen können. Aber an sich Kartenmaterial gut, müssen sie halt jetzt mal hinkriegen, dass nicht alle Google Maps verwenden. Und ich meine, langfristig, wenn die Karten gut sind und die Apps dafür auch gut sind, könnte ich mir auch überlegen, halt damit dann immer zu suchen. Dann gibt man halt nicht so viele Daten Google, sondern verteilt die halt über mehrere Unternehmen.
Ja.
Finde ich eh nicht schlecht. So ein paar Daten zu, was weiß ich, Apple, ein paar zu Nokia, ein paar zu Google, damit jeder was hat und sie ein bisschen ups, dezentral liegen.
Darf jeder mal dran lecken.
Dass jeder
an deinen Daten. Also was ich habe es mir gerade angeschaut, hier.com. Und zwar, was ganz cool ist, einmal, die haben Transitdaten, also quasi für öffentlichen Nahverkehr.
Ja.
Das funktioniert. Und die haben dieses Street View, was wir schon gesagt haben, ohne Flash und ohne Silverlight. Und es funktioniert cool. Einfach. Es funktioniert einfach, ja, so, ich weiß es nicht. Kann nur hier
rechnen. Das sollte das neue Maps doch angeblich auch sein, oder?
Ja.
Und sie haben halt auch schon
Lügenbarone. Halt, aber du kannst hier mit dem Auto rumfahren und das habe ich bis jetzt bei keinem anderen gesehen.
Ich bin die Tage so heftig enttäuscht worden von dem neuen Maps. Ich wollte jemand so eine Karte schicken. Also so halt, ich wollte so Annotations in eine Karte reinmachen. Oh, das geht mit dem neuen Maps gar nicht. Da wird dann das alte Maps geladen.
Du meinst die Web-Applikation oder die iOS-Applikation?
Google Maps, Web-Applikation.
Okay, also auf der iOS-Applikation habe ich das schon hingekriegt von Google Maps, aber das ist irgendwie, das hat auch eine Weile gedauert, bis ich das gefunden habe. Also ich find auch tatsächlich die neue Google Maps Web-Applikation irgendwie nicht cool.
Nee. Die ist nicht cool.
Not cool, man.
Ja,
not
also approved. Ich finde da irgendwie auch viele Dinge nicht mehr, die ich vorher gefunden habe. Und also so einfach vom User-Interface her finde ich es nicht gut gemacht.
Hm. Ja, das war vor allem gerade so, dass ich hab das die ganze Zeit abgesucht, weil eine Zeit lang haben sie das bei Google Maps, haben sie dieses ganze mach deine eigenen Karten so nach dem Motto, teil uns deine Informationen mit, was interessiert dich, damit wir wissen, was du willst. Das haben sie einem richtig ins Gesicht gedrückt und da war es dann nicht und habe ich erstmal irgendwie 10 Minuten lang gesucht in dem Interface und habe es nicht gefunden. Dann habe ich mal Google bemüht und habe halt dann so einen Artikel gefunden, wo halt drin steht, ja, im Wesentlichen musst du das alte Google Maps benutzen. Ganz toll. Aber ja, ich glaube, wir sollten mal weitermachen hier.
Ja, der Chat sagt gerade noch zu dem Thema, man kann natürlich auch OpenStreetMaps nehmen. Das
aber die haben keinen OpenStreetView Maps.
OpenStreetView, da müssen alle Türen offen sein, wenn sie vorbeifahren. Genau,
man muss reinschauen, ansonsten wirst du verpixelt.
Genau. Nee, das ist einfach alles verpixelt per Default.
Ja, sowas könnte man ja theoretisch, wenn man dann eine Software hätte, die cool genug ist, könnte man sowas ja crowdsourcen und einfach mal so ein paar Leute mit einer GoPro und mit einem Fahrrad durch die Gegend fahren lassen, wenn man das hinkriegen würde, diese Videos aneinander zu schneiden, sodass es irgendwie ein einheitliches Bild gibt. Ich glaube, Microsoft hat sowas mal irgendwie probiert und da versucht mal irgendwelche Flickr-Bilder zusammen zu stitchen. Ja.
Es gab mal so ein Projekt von Microsoft, wo sie so ganze Kathedralen dann aus den Flickr-Bildern irgendwie, genau, in 3D das rekonstruiert haben und so vor 1-2-3 Jahren.
Damals.
Ja. Ja, sowas wäre doch mal cool für OpenStreetMap, dass man dann sagt, okay, du klemmst dir irgendwie eine GoPro aufs Fahrrad oder auf dein Autodach und du machst es du bist einfach dein eigenes Streetview.
Sei dein eigenes Streetview.
Ja.
Frage nicht, was Streetview für dich tun kann.
Genau.
Tue, was Streetview für andere tun soll.
Ja, oder Google sollte einfach mal sein Street Doge rausbringen, dann kannst du auch Live Streetview machen, indem du den Doge dann durch die Stadt steuerst.
Das ist der eigentliche Anwendungsfall für den Big Dog. Bald laufen die hier durch die Gegend.
Ja, genau, das meine ich ja. Mit Kameras oben drauf.
Ja, oder.
Und Enforcing Freedom
oder
natürlich.
Dieses Google Car mit seinem LiDAR-System. Es kriegt ja noch ein paar Kameras drauf, braucht es ja eh.
Gut. Lass mal, ich glaube, haben wir genug drüber geredet.
Niemals.
Ist ganz, ist ganz nett. Gucken wir mal, was Nokia und Google und so da noch alles machen. Watch Ever soll verkauft werden. Also Netflix kommt ja irgendwie nach Deutschland und die kriegen jetzt schon langsam kalte Füße, dass Netflix kommt und deswegen...
Watch Ever gehörte wem nochmal? Vivendi oder
ja,
so?
Ja, das ist dieser französische Großkonzern.
Mischkonzern.
Großkonzern. Die wollen sich jetzt schnell kaufen lassen? Von wem? Von Google oder so?
Ich habe keine Ahnung.
Facebook.
Also, es gibt ja nicht so viele Firmen, die
von den Samba-Brüdern.
Ja. Aber ich meine, so schlecht war doch Watch Ever. Ich habe es nie benutzt, aber
so, ich habe das mal so, sagen wir mal, indirekt benutzt, indem meine Freundin da einen Account hatte und das ab und zu benutzt hat. Und die Sache ist halt die, die iOS-Applikation, die war so sehr dürftig. Also sie hat es auf dem iPhone benutzt. Irgendjemand knarzt bei euch im Hintergrund.
Das ist mein Rücken.
Okay. Die iOS-App war sehr dürftig. Die sonstigen Sachen, das Angebot ist eher so mittel. Also es gibt schon ein paar Sachen, aber halt größtenteils irgendwie alte Serien und da auch dann nur einzelne Staffeln. Und dann kann es halt auch sein, dass man mal eine Staffel geguckt hat und die dann plötzlich weg war, weil sie jetzt irgendwie beschlossen haben.
Zu alt.
Ja, too old und sie bieten jetzt eine andere Staffel an oder so. Also ich weiß nicht, das Angebot ist irgendwie lässt zu wünschen übrig, sagen wir es mal so. Und die Apps, also ich glaube, in Deutschland gibt es das auf dem Apple TV, kann man das benutzen?
Das war für mich der initiale Grund. Also das war das Tolle an Watch Ever, dass es halt einfach direkt auf dem Apple TV damals verfügbar war, was halt alles andere nicht war. Es war einigermaßen bezahlbar und es war auch so, dass ich nicht irgendwo mir einen Account irgendwo anders klicken musste, sondern ich habe halt das auf meinem Apple TV direkt abgeschlossen.
Ja.
Das war damals sozusagen recht modern. Das ist leider dann beim Kündigen von dem Ganzen hat das einen ziemlich gebissen, weil es halt so eine iTunes-Subscription irgendwie war im Hintergrund. Mich hat das auch dann irritiert, dass es dann so manchmal Filme gab, wo irgendwie so dann auch so ein Countdown runtergelaufen ist, so, oh, der Film ist nur noch 3 Stunden in unserer Library, guck ihn lieber an.
Hä?
Ja, genau sowas. So, habt ihr die Rechte nur gemietet oder was ist los?
Ist, glaube ich, so. Ich glaube, die müssen dann halt für die Sachen, die sie online stellen, bezahlen und deswegen kannst du da halt auch nicht keine, was weiß ich, du kannst da keine 10 Staffeln Friends gucken, sondern halt nur 2.
Ja, das geht gar nicht.
Super Quatsch einfach.
Ja, also wenn ich mir eine Serie angucken will, dann will ich auch, dass da alles drin ist.
Genau, selbst wenn ich nicht alles gleichzeitig gucke, sondern ich will nur wissen, dass es alles gerade da ist.
Ja, aber wenn du,
vor allem
wenn du
auch,
dir
dass
jetzt
es morgen noch da ist.
Ja, aber stell dir mal vor, du hast jetzt irgendwie 2 Wochen frei und willst irgendwie alle 10 Staffeln Friends gucken. Weil
das
du hast
da nicht hin in der Zeit, aber ja.
Hypothetisch.
Wir können es ja kurz
so
ausrechnen.
Ja. Genau. Felix rechnet mal kurz aus, ob man das hinkriegt.
Es gibt da eine Seite dafür.
Man kann, aber trotzdem, wenn du jetzt sagst, ich habe zum Beispiel Friends nie gesehen. Ja, für mich, ich wäre jetzt total das perfekte Beispiel. Ich sage mir, die Serie habe ich nicht gesehen, fange jetzt damit an, die erste Staffel zu gucken, finde die geil, will dann halt auch die zweite gucken, finde die auch geil, will dann halt die dritte gucken. Und wenn das dann nicht geht, dann nützt mir der Dienst nichts.
Richtig, genau, ich habe es jetzt gerade ausgerechnet mit Google. Und zwar sind 83 Stunden. Das heißt, es sind nur 3,5 Tage. Und da kannst du
hinkriegen.
Da geht, wenn du 2 Wochen frei hast, sind 3,5 Tage auf jeden Fall in deinen 2 Wochen drin.
Ja.
Genau. Ich wusste doch. Geht.
Ja. Die Google Magic war übrigens All Friends Season Time. So.
Ich glaube, sowas könntest du auch Wolfram Alpha fragen.
Ja, könnte ich machen, aber dann müsste ich mich ja richtig ausdrücken und bei Google kann ich aber irgendwas eingeben.
Nee, es geht bei Wolfram Alpha eigentlich auch ganz gut. Ich benutze für solche Sachen tatsächlich Wolfram Alpha oft.
Wolfram.
Aber
es gibt auch
wenn Google das mittlerweile auch kann, ist gut.
Nee, also das war der erste Hit dann.
Ach so, okay.
Ja, es gibt auch hier, ich pack das mal in den Chat, es gibt auch Time.
Ja.
Da kann man auch gerade so Serien eintippen und dann hinten dran die Episode, und das ist das Einzige, was schade ist, also man kann nicht sagen, ich habe die alle geguckt, sondern man muss das für jede Staffel wiederholen und dann summiert ihr das oben auf, wie viele Stunden, Tage und Jahre du verbraten hast.
Okay, also Leben. Wolfram Alpha sagt, no named unit and hours are not compatible. Also okay. Der kann convert Friends seasons
friends
to
and hours don't match.
Yeah. All friends.
Okay. Ja, dann schade, dass das nicht geht. Oder noch nicht geht, wie auch immer. Okay, wollte ich auch nur gesagt haben. Gut, dann kommen wir zu Amazon Prime Music. Music Prime Music.
Die Primes machen jetzt auch
immer
Music.
Es, Das heißt, also Amazon hat sich auch irgendwie ein paar billige Rechte eingekauft und gibt jetzt nochmal so eine extra Dreingabe für zumindest erstmal die US-amerikanischen Kunden. Ob's und wann es nach Deutschland kommt, ist noch nicht bekannt. Aber die Amis können jetzt auch Musik hören. Wenn du einen Prime-Account hast, kannst du dir auch Musik streamen.
Und das ist wieder genauso scheiße wie das andere
Prime. Das ist genauso scheiße wie das andere.
Das ist so kaputt einfach. Das ist
es
kein...
Ist oben aufgefropft auf das andere Amazon, was es schon so gibt. Also Usability ist totaler Scheiß. Aber hey, das ist dem... Also ich meine, es ist eine nette Dreingabe. Weißt du, wenn du Prime eh schon hast, was du ja hast, ne?
Ja.
Ja, siehst du, ich auch. Ja, leider weiß ich gerade nicht.
Nee. Dann, ich bald nicht mehr. Also
dann
in
kann
zwei Monaten oder so läuft meine Mitgliedschaft aus.
Dann kann man das auch noch mitnehmen. Ja, ist ja scheißegal. Dann kann man es auch noch mitnehmen. Also es sind nicht die aktuellsten Songs drin. Ich glaube... Das ist immer, also alles, was im letzten Jahr passiert ist oder so, nicht, oder was innerhalb eines letzten Jahres passiert ist, nicht, aber alles andere schon und nichts von, mit einem Konzern haben sie sich nicht geeinigt, mit Sony haben sie sich geeinigt, mit einem großen halt nicht, deswegen sind die Sachen nicht drin und viele kleine Labels sind auch nicht dabei. Also es ist noch ein bisschen kaputt, aber eine nette Dreingabe und also es ist jetzt nicht ein großer, wirklicher Angriff auf die ganzen anderen Streaming-Dienste, die es da schon gibt. Ich bin ja mal gespannt, was Apple dann noch da in nächster Zeit tun wird, nachdem sie Beats gekauft haben.
Könnte auch interessant werden, aber ich weiß jetzt nicht, was da kommt. Ja.
Wann haben die nicht nur Kopfhörer gemacht?
Die haben auch so einen Streaming-Service. Streaming-Dienst und Gerüchten zufolge hatte Dr. Dre ganz gute Deals mit irgendwelchen Musiklabels.
Der hatte fette Beats. Alle erpresst.
Ja.
Ja, und es gibt auch Gerüchte, dass sie im Wesentlichen an den Stereo-Speakern, also gar nicht Headphones, sondern Speakern von denen interessiert waren.
Mhm. Die haben auch Lautsprecher gebaut?
Ja, es gab mal so von Palm, das eine Tablet, glaube ich, das hatte dann so Beats Audio bekommen.
Mhm. Ja, also
Beats Audio Lautspeaker sozusagen, das waren die ersten Tablets und Smartphones, glaube ich, die Stereo-Speaker halt hatten.
Okay. Also ich kann mich auch noch dran erinnern, meine Schwester hatte mal einen Smartphone, wo irgendwie hinten drauf stand, irgendwie Speakers powered by Beats oder sowas. Das könnte irgendein Samsung Galaxy Schlag mich tot gewesen sein. Also scheinbar haben die da auch irgendwie so Zeug lizenziert oder gebaut, ich weiß jetzt nicht.
Es gab einen HTC Sensation mit Beats.
Oder sowas in der Art, ich weiß
Audio.
Es gar nicht mehr.
Es gab ein paar HTC-Phones, glaube ich, mit Beats.
Ja. Aber wir waren ja eigentlich bei Amazon Prime Music. Ich meine, wir haben es jetzt nicht ausprobiert.
Das ist ja auch ein kalter, weil das ist ja erstmal nur für USA.
Genau. Und ich meine, ja, wenn es mal hier ist, werden wir es vielleicht mal ausprobieren. Jetzt ist zwar ganz nett, dass sie es machen, aber ich sehe jetzt auch noch nicht den großen Durchbruch. Also vor allem nicht, wenn sie sich nicht mit allen Labels einigen und halt nicht die aktuellen Sachen auch drin haben. Mhm. Aber ich meine, wer vielleicht gerne Klassik hört oder so, für den ist es ja egal. Der kann auch Amazon Prime Music nehmen. Oder sie wollen halt wirklich die Leute dann, ja, ihr könnt ja auch kostenlos hören, aber viel besser ist es ja, wenn ihr es noch kauft bei uns. Also nach dem Motto, kauft's doch bitte, 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 bitte.
Oder so, du kriegst wieder die Sachen, also du kriegst alles angezeigt, aber wenn du dann irgendwie das Falsche drückst, dann hast du aus Versehen gekauft.
Ja.
So wie bei den Filmen auch.
Ja, ich glaube, sie wollen halt einfach auch die komplette Experience für ihre Kindle Fire Kunden und so bieten. Also sie gucken jetzt halt, dass sie alles im Angebot haben, um irgendwie dir so dein, also zumindest dann auch so in diesen Rang aufsteigen zu können. Ich meine, es gibt ja dann unter den Vorständen und so immer dieses, ja, wir sind jetzt auch Quadruple-Play-Anbieter. Ja?
Wir haben ein
G-More. Wir haben zwar irgendwie von jedem, also wir haben drei Filme und wir haben drei Künstler irgendwie, die Musik machen, aber wir haben Filme und wir haben Musik, ja. Hier, check, ja. Sweet. Auf der Feature-Checklist. Ja, leider spielt das häufig auf dem Level, glaube ich.
Kann ich mir auch gut vorstellen. Kommen wir doch mal zu Leuten, die wenigstens gut aufgeräumt haben.
Leute, die gut aussehen.
Ja, und zwar HTTP 1.1. Da haben sich Leute hingesetzt und das alles nochmal schön sauber aufgeschrieben. Und zwar so richtig.
Das könnte fast ein Toter der Woche sein eigentlich, wenn man drüber nachdenkt.
Du meinst, HTTP 1.1 könnte man noch wegschmeißen und gleich mal 2.0 machen?
Nee, AFC 2616 ist Toter der Woche, weil das ist so obsolet.
Ja, genau. Ja, stimmt. Könnten wir noch mit nachträglich mit aufnehmen.
Mhm. Könnte man machen.
Das, ja. das stimmt, das ist tot. Dafür gibt es jetzt, wie viel sind es? 2, 4, 6, 8, 10. Nee,
ich glaube, 7 sind es. 7 insgesamt.
10. 1, 2, 3, 4.
Nee, 11, 7, 8, 72, 30 bis 72, 39. Doch, dann sind es 10.
Ja. 10. Also 10 neue RFCs, die HTTP 1.1 nochmal beschreiben, aber jetzt richtig und jetzt so, dass es keine Auslegungssachen mehr gibt. Mhm. Also es ist kein neues einziges Feature hinzugekommen. Es ist.
Sie haben ein paar Sachen gedroppt, tatsächlich.
Gut, aber es ist nicht Neues hinzugekommen.
Es ist sozusagen die Spec nochmal neu aufgeschrieben.
Genau. Und dieses Mal auch irgendwie, wie der Inge schon gesagt hat, in 10 Teile aufgeteilt und nicht mehr in, ich glaube, RFC 2616 und 2617 waren die beiden relevanten RFCs, die HTTP 1.1 beschreiben. Und wobei 2617 auch nur irgendwie Authentifizierung beschreibt.
Ja.
Und jetzt ist es halt alles so ein bisschen strukturierter, bisschen besser lesbar. Also in dem Blogpost, den wir hier verlinkt haben, steht auch drin, dass so sehr viel mehr Text dazu gekommen ist. Zum einen, um halt irgendwelche Dinge genauer zu spezifizieren, zum anderen, um sich vielleicht auch mal die Zeit zu nehmen, um bestimmte Dinge genauer zu erklären. Ja, das finde ich gut. Also ich habe tatsächlich schon mal irgendwie durch die RFC 2616 schon ein bisschen durchgelesen. Das war jetzt nicht besonders unverständlich im Vergleich mit anderen RFCs. Aber mehr Struktur ist mehr Gewinn, würde ich sagen.
Ja, seltsam ist ja auch, dass sie 7 Jahre dafür gebraucht haben, das neu aufzuschreiben. Also sie doktern da jetzt seit 7 Jahren dran rum.
Seltsam ist, dass sie es jetzt noch rausbringen.
Weil also, 2.0 vor der Tür steht.
Aber ja, keine Ahnung, wie schnell. Also das ist ja dann die Frage, wie schnell ist HTTP 2.0 spezifiziert? Wie schnell ist es dann umgesetzt?
Aber, ja, das wird noch eine Weile dauern und es scheint dringend gewesen zu sein, das doch nochmal alles klarzustellen und sauber so aufzuschreiben, weil es vorher wohl so ein bisschen Unklarheiten gab und kaputt war. Und deswegen, ja, ganz gut. Also vergesst 2616 und 2617 und nehmt jetzt die neuen. Und orientiert euch daran, wenn ihr irgendwas mit HTTP 1.1 machen wollt.
Also ganz interessant finde ich an den Änderungen auch, dass es so ein paar Sachen, die irgendwie schon seit Ewigkeiten Nerven rausgeworfen haben endlich. Und zwar so Rückwärtskompatibilität zu HTTP 0.9 zum Beispiel.
Okay. Wenn du wüsstest. Sachen,
dass sie irgendwie ISO 88951 als Default-Charset irgendwie angegeben haben, das ist ja auch schon längst überfällig. Und es gibt ja halt auch so Geschichten, dass das eigentliche HTTP-RFC 2616 irgendwie eine Limitierung von 2 Verbindungen pro Server irgendwie eingeschränkt hat. Und das haben sie jetzt auch rausgenommen. Das finde ich ganz gut. Ja.
Okay, so, ich war gerade abgelenkt. Wo machen wir weiter? Mit Git. Git 2.0.
Git 2.0 ist fertig.
Git 2.0 ist schon da. Ja, Git ist noch nicht so alt wie HTTP. Aber hat schon,
mehr Numbers.
Ja. So gut. Mehr Versionen, ja.
Scheint nicht ganz so wichtig zu sein.
HTTP.
Ja. Vielleicht sind die auch einfach nur schneller.
Vielleicht sind die awesome.
Genau, sind einfach nur cooler, weil sie Linux-Kernel-Entwickler kennen.
Ja. Kennen. Ich kenne da einen.
Shit. Ein Bekannter von mir hat an Linux-Kernel Kommentare geschrieben.
Ja, rauskommentiert.
genau.
Hat der Zeilen gelöscht.
Der hat bei der TLS-Implementierung.
Der kann die ganzen Sachen. Der macht alles über Computer.
Ja. Gute deutsche Wertqualitätsarbeit.
Genau. Was ich sehr gut fand, war zum Beispiel auch, dass Breaking Changes mit Git 2.0 lange schon vorher angekündigt wurden. Also zum Beispiel jetzt diese eine Sache mit dem Git Push, dass es jetzt Simple Push Mechanic defaultet, anstatt, wie hieß das früher, Matching.
Segfaultet.
Das wurde, glaube ich, schon irgendwie seit Git 1.9 oder so. Immer wenn man einfach nur mal Git Push geschrieben hat, statt Git Push und dann Origin, Master oder sonst was. Das haben sie dann immer darauf hingewiesen, hey, pass mal auf, das ändert sich jetzt dann mit der nächsten Version. Und die Jungs von Atlassian haben das jetzt alles auch nochmal zusammengeschrieben, was sich so im Wesentlichen für den geneigten Default-User von Git, wenn er es auf der Kommandozeile benutzt, verändert hat. Das ist eigentlich ziemlich praktisch auch mal durchzulesen. Ich weiß sonst recht wenig über tolles Neues in Git 2.0. Ist bestimmt alles höher, schneller, weiter.
Auf jeden Fall. Das ist ja auch gut so.
Ja, so muss
also das könnt auch. Ihr euch, könnt ihr euch, wenn ihr Git benutzt, lest es euch einfach mal durch, oder? Habt ihr jetzt noch groß ein Feature, was sich heraushebt?
Nee, ich glaube, im Großen und Ganzen ist es halt irgendwie neuer aufgeräumt. Es gibt ein paar kleinere Änderungen, aber so, ich glaube, wen das jetzt im Speziellen interessiert, der kann sich dann auch mal den Blogpost durchlesen.
Gut, dann kommen wir zu dem viel interessanteren Protest gegen Uber. Die Taxifahrer haben gestern gestreikt und eine Marketingkampagne für Uber gestartet, sozusagen.
Was? Die streiken gegen Sachen, die billiger sind als Taxis?
Ja.
Warum nehmen wir nicht die?
Ja, genau.
Danke für diese Information, liebe Taxifahrer.
Ich glaube, Uber hat sich total gefreut gestern. Die waren sogar in der 20 Uhr Tagesschau drin.
Ja.
Also bessere Publicity kann man einfach nicht kriegen.
Ja.
Ich kannte das Ding vorher gar nicht. Also gut, ich muss auch sagen, ich fahre kein Taxi, deswegen. Also weder selber noch als Mitfahrer. Von daher hat mich das jetzt auch bisher nicht so tangiert. Aber jetzt kenne ich auch Uber und muss mich da direkt anmelden, damit ich das demnächst dann mal verwenden kann.
Oder auch nicht verwenden kann. Ist ja
auch oder auch nicht verwenden kann.
Ja, genau. Aber Hauptsache anmelden, weil es ganz wichtig, weil die Leute von Uber freuen sich extrem drüber, wenn sie neue Zahlen rausbringen können, wie viele Leute sich doch irgendwie angemeldet haben bei Uber. Also der erste Artikel, den ich da verlinkt habe, wir haben auch vorher kurz mal drüber gesprochen, ist gerade so, dass sie halt irgendwie rausgehauen haben, ja, hier 850% Steigerungsrate bei unseren Sign-ups dank dieser Taxi-Driver-Protests in London.
Und wir haben 20.000 Likes.
Yay, so viele Likes und überhaupt. Ja, das ist halt nicht, das ist halt nur die eine Hälfte, ja. Also klar, musst du erstmal viele Leute haben, die bei deinem Service angemeldet sind, damit viele ihn nutzen können. Aber sie haben halt nichts darüber ausgesagt, ob die Leute auch wirklich ihren Service nutzen oder ob sich jetzt nur viele da anmelden. Auch 850% Steigerung, wenn das halt vorher nur irgendwie 100 User waren oder so und jetzt halt irgendwie 8.500, oder ich bin so schlecht in Kopfrechnen, sind, dann ist das ja schon 850%. Also das muss man alles immer mit ein bisschen Vorsicht betrachten, weil klar, das ist ja das Marketing-Department von Uber.
Aber wenn quasi das Ziel von dem Team war, möglichst viele neue Anmeldungen zu holen und dafür die dann Bonus bekommen, haben die natürlich gewonnen.
Ja, das gucken sich jetzt aber halt erstmal viele an.
Ja, und aber es ist natürlich der erste Schritt. Also ich meine, so funktioniert es.
Ohne geht's nicht.
Ja.
Ohne das nicht.
Da haben sie jetzt total, haben sie gewonnen.
Sie haben ja auch so eine geile Aktion gebracht, dass sie gerade, ich meine, die Londoner Taxifahrer alle eingeladen haben, also zu denen allen gesagt haben, ja, ihr könnt ja auch eure Dienste sozusagen über Uber anbieten.
Über Uber.
Über Uber unter
Uber.
Ammergau.
Genau.
Um Ulm herum.
Ja, um London über Uber.
Über Uber London.
Oh.
Genau.
Fahren wir über London.
Uber London fahren. Genau, und wir können ja ganz kurz sagen, warum genau diese Taxifahrer gestreikt haben, weil eigentlich macht es ja nicht so viel Sinn. Wenn man so ganz kurz drüber nachdenkt, denkt man so, was soll der
Quatsch? Taxifahrer?
Ja.
Macht schon Sinn.
Nee.
Naja, Uber macht ihnen halt das Geschäft kaputt.
Ja, dann könntest du auch quasi Flughäfen bestreiken, weil die irgendwie, oder Autos bestreiken, weil die das Flugzeuggeschäft kaputt machen, aber das ist super Quatsch einfach.
Naja, nee, weil
also
das war halt jetzt lange so und jetzt kommt Uber langsam rein und
also,
gräbt denen halt also Marktanteile
worauf oder Geld ich, ab. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass die nicht ohne Grund teurer sind, die Taxifahrer. Weil sie haben bestimmte Sachen, die sie quasi zusätzlich noch leisten müssen, nämlich das Taxi muss bestimmt ausgestattet sein und sie brauchen irgendwelche Policen und Versicherungen und Zeugs. Und das brauchst du alles, als wenn du Uber-Fahrer bist.
Brauchst du halt nicht. Uber braucht sich nicht drum kümmern, weil sie lizenzieren nur sozusagen, also outsourcen das Problem sozusagen an die einzelnen kleinen Fahrer. Naja, aber das ist doch im Prinzip genau wie dieses, vor ein, zwei Jahren ist dieses Monopol von der Bahn gefallen, dass sie die einzigen sind, die in Deutschland im öffentlichen Fernverkehr das anbieten dürfen. Seither boomen diese Fernbusse
wie blöd.
Weil sie halt einfach ein anderes Kostenmodell haben und
wird sich auch konsolidieren.
Genau, wird sich sicher auch konsolidieren, aber erstmal freut sich die Bahn natürlich gar nicht, weil denen brechen halt massiv die Fahrgäste weg.
Die steigern ihre Fahrgäste trotzdem von Jahr zu Jahr. Ich glaube, die freuen sich sogar, dass nicht mehr so viele mit der Bahn fahren. Ganz heimlich.
Wahrscheinlich schon. Ich meine, bei der Bahn arbeiten, glaube ich, eh nur böse Menschen. Aber
kannst du nicht so nicht sagen.
Viele Freunde gemacht wieder, ja.
Ja.
Nee, aber
ich kenne da ganz viele Leute, die da arbeiten.
Einfach die Preise. Böse Menschen. Nur böse Menschen. Die Preise, die halt bei diesen Fernbussen aufgerufen werden, die sind halt, also das steht halt in keinem Verhältnis zu dem, was die Bahn aufruft oder andersrum. Ja. Auf jeden Fall. Und da könnte man jetzt auch eben, also da könnten jetzt auch die Lokführer auf die Straße gehen.
Ja, genau. So.
Aber die Lokführer gehen ja nicht auf die Straße, die gehen auf die Schiene.
Aber das hat keiner, außer die Züge, die gerade eh nicht fahren.
Genau. Die könnten sich ja vor die Busse stellen.
vor die Busse werfen, so als Rache.
Und der Bus so links dran vorbeifahren. Genau. Fuck, warum sitzt keine Bahn?
Das nennt man Spurwechsel, du Amateur.
Fuck no.
Ich meine, klar, Taxis bieten halt auch noch einen anderen Service. Also die stehen halt da, wenn du aus dem Bahnhof rausfällst, ja, während du dir so ein Uber-Dings erst müsstest bestellen und warten müsstest. Bei so einem Taxi läufst du halt hin und schmeißt deine Sachen rein und fährst los. Und du kriegst dann auch eine tolle Quittung und das ist alles top abgerechnet und weiß ich nicht, wie das bei Uber ist, wird wahrscheinlich nicht so einfach sein, dass das den Finanzamt so mal einfach so anerkennt. Geht bestimmt auch irgendwie, aber einfacher ist, man nimmt das ein Taxi, das ist normal, das kennen die Finanzbeamten, das geht auf jeden Fall gut.
Wieso, also, wenn ich von Uber einfach irgendeine Rechnung bekomme?
Es ist ja nur ein Trinkgeld, was du denen gibst, den Fahrern. Du kriegst von Uber keine Rechnung. 1000%ig nicht.
Echt
nicht.
Sagst du, auf welcher Basis?
So, hast du es schon mal ausprobiert?
So wie ich das System verstanden habe,
oh, das ist aber nicht
ist
genug.
Das so.
Uber, du rechnest, umzugehen, dass die Gebühren bezahlen müssen, die normalerweise Taxifahrer bezahlen müssten.
Also du bezahlst die Sachen auch nicht bei Uber, sondern du bezahlst die bei dem Fahrer, bei dem du fährst, und der muss dann halt ein bisschen Geld an Uber abdrücken.
Der muss dann auch versteuern oder nicht? Oder wie ist es?
Wahrscheinlich, wenn das in Deutschland
aber
macht, sollte er
wenn's
das tun.
Trinkgeld ist, wie ist es da? Muss er auch versteuern? Muss er ein Trinkgeld versteuern?
Wenn du viel Geld damit verdienst, würde ich das auf jeden Fall versteuern, weil sonst hast du Probleme, ja.
Okay.
Also sicher kannst du ein paar Geschenke annehmen, aber wenn du zu viel Geld plötzlich kriegst, will das Finanzamt garantiert da was davon haben.
Okay. Ja. Okay, das aber ist also das ist halt eine Sache und das bestimmt im Businessumfeld nicht uninteressant, also bei Geschäftsreisen oder so. Aber ja, beispielsweise der Punkt, wenn du sagst, die Taxen, die stehen irgendwie am Bahnhof. Ja gut, dann kann ich halt einfach vorher mit meiner tollen Smartphone-App schon, bevor ich aus dem Bahnhof laufe oder das Uber-Auto mir zu deren der Zeit dahin bestellen. Ja.
Fast so wie das Mega-Auto.
Der Name ist einfach total bescheuert.
Jedenfalls hier ganz kurz noch zu dem Quittung-Shit. Quittung kommt per E-Mail, sagt die Webseite.
Uber-Webseite?
Ja, und du musst kein Trinkgeld geben, weil das alles abgerechnet ist.
Ah, okay. Dann habe ich das in den Nachrichten gestern falsch verstanden. Oder sie ändern das nochmal.
Ich kann
so.
Die
also
kurz
war irgendwie so, dass sie das umgehen wollen und deswegen das als Trinkgeld deklariert haben und nicht als Gebühr oder so.
Ja. Die haben ja auch so eine Art Imagewechsel insofern erfahren. Also anfangs war Uber zumindest so, ich habe das vor ein, zwei Jahren das erste Mal mitbekommen, da gab es das dann auch in Berlin, war das eher so ein Limo-Service. Also du konntest genau, halt dir damit so einen Fahrer bestellen und das war dann so, hey, also ich war bei einer Konferenz, wo du dann vorher irgendwie einen Gutschein bekommen hast und konntest dir darüber dann so dich mit der Limo bei der Konferenz absetzen lassen, was ich mega dekadent fand und deshalb nicht gemacht habe. Und jetzt ist das halt, also auch so auf der Webseite, die haben jetzt hier Prius und so als Modell abgebildet und nicht irgendwie
Black. Die fette
Luxury-Variante, also gibt's dann auch noch, aber also ja, das ist jetzt irgendwie, hat so eine Art Imagewechsel oder so erfahren.
Ich glaube, das hat sich
Stuttgart.
Das hat sich auch so ein bisschen entwickelt, wie die Menschen, beziehungsweise die Leute das verwendet haben. Wenn die es quasi es war nicht von vornherein einfach, oder sie waren sich vielleicht schon darüber klar, was sie haben wollten, aber dann ist es halt anders gekommen. Das ist ja wie mit, weiß nicht, so ein bisschen wie Twitter, halt mehr physikalisch und mit Taxen. Also eigentlich nicht so.
Ja. Naja, sei es drum. Jedenfalls haben die Taxifahrer protestiert und ich glaube, Spanien hat jetzt auch schon gesagt, sie hätten gerne irgendwie eine EU-Richtlinie dafür. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Auf jeden Fall erstmal ein toller PR-Gag für Uber.
Uber Cars.
So, dann der Linux-Kernel 3.15 ist draußen.
Genau, ich habe eine Zeile dazu geschrieben, die das kurz zusammenfasst. Du hast einen schnelleren Resume after Suspend, wenn du eine drehende Festplatte hast. Butterfs-Schlüssel und ich habe gelesen, dass es für Batman Advanced Zeug gab, dass da noch Leute was dran entwickeln. Ich habe gedacht, das ist fertig. Also Batman Advanced ist quasi so ein Mesh-Netzwerk. Zeug. Ja. Ich habe erstmal nicht gewusst, dass es im Kernel ist. Und zweitens habe ich nicht gewusst, dass die Leute es tatsächlich verwenden. Und drittens habe ich nicht gewusst, dass die es noch weiterentwickeln. Quasi alle guten Sachen auf einmal.
Ja, ich glaube, Batman an sich, das, ich habe da mal ein Buch zu gelesen. Oder sagen wir mal zu Mesh-Networken generell. Und Batman ist ja irgendwie so ein Mesh-Network, was schon eine Weile im Linux-Kernel ist, aber Batman Advanced nicht. Also Batman, das funktioniert auf Layer 3 und Batman Advanced funktioniert auf Layer 2 und hat deswegen weniger Overhead und kümmert sich selber um sein ganzes Routing-Gedöns und sonst irgendwas. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon im Kernel ist, aber Batman ist, glaube ich, also das normale Batman ist, glaube ich, schon eine ganze Weile drin.
Ja, also das fand ich cool auf jeden Fall. Resume after Suspend, das hat den Grund gehabt, weil nach dem Resume war es normalerweise so, dass wenn der Computer hochkommt wieder aus seinem Suspend, dann muss erstmal die Festplatte hochdrehen. Und solange die noch nicht hochgedreht ist, konnte der Computer quasi noch nichts machen. Deswegen ist es für SSDs kein Problem gewesen, aber für drehende Festplatten, was jetzt quasi auch niemand mehr wirklich hat, aber dafür hat es dann quasi einen Performance-Boost gebracht, aber für nichts anderes leider. Aber ist trotzdem cool.
Genau, dann habe ich noch eine kleine Sache. XFS, und zwar bei XFS ist jetzt das neue Format 5 jetzt als stabil gekennzeichnet. Das hat irgendwie die Möglichkeit, Metadaten, Korruption an Metadaten zu erkennen und läuft an ein paar Stellen besser, seitdem da Red Hat auch ein bisschen mehr macht. Red Hat hat auch in der neuesten Version jetzt XFS als Standard Filesystem festgelegt.
Ja, habe ich. Also, ja, weil sie gesagt haben, dass Butterfs noch nicht fertig ist oder so?
Ja, und sie gehen jetzt von XFS, von X4 auf XFS als Standard-Dateisystem.
Ja.
Komischer Move, aber gut, ich meine, für Unternehmen macht es vielleicht durchaus Sinn, aber ich denke mal, bei Fedora wird jetzt irgendwann dann auch mal auf Butterfs umschalten. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die auch auf XFS gehen.
Also, ich glaube, das Feature bei XFS war ja, dass es besser mit sehr großen Dateien klarkommt. Irgendwas habe ich da noch im Hinterkopf.
Genau, XFS kann, glaube ich, bis 300 Terabyte oder so damit umgehen.
Aber 300 Terabyte sind jetzt gar nicht so viele Terabytes.
Ja, was weiß ich. Also ich meine, das Filesystem kann garantiert, kann definitiv noch mehr. Aber das ist das, was Red Hat als
cool gekennzeichnet hat.
Ja, als cool gekennzeichnet
hat. Das wird halt so ein 16K Blu-ray irgendwann mal haben.
Ja.
Genau, dieses neue Format ist halt, dass es ein bisschen erkennt, wenn es kaputt geht. Man müsste aber seine ganzen XFS Filesysteme umkonvertieren, damit die auf dieses neue Format gehen.
Oh nein.
Aber trotzdem, der Kernel kann jetzt damit umgehen und ist es kennzeichnet es jetzt als stabil. Also wenn man ein neues Filesystem, ein neues XFS anlegt, kann man jetzt gleich auf diese Version 5 gehen und das macht Sachen höher, schneller, weiter, wie immer.
Ja, das fand ich ja ganz cool an Butterfs, dass du quasi dein X direkt verkrebeln kannst und dann wird es ein Butterfs automatisch. Und du kannst es wieder entkrebeln.
Verlierst dann aber die Daten, wenn du es entkrebelst wieder.
Nein.
Doch,
wenn du es entkrebelst? Nein, Quatsch. Du hast ja quasi...
Schreib das zurück?
Alle
deine Änderungen?
Du hast ja quasi nur quasi eine Lookup-Table und die wird dann quasi zweimal maintain. Einmal von dem X-Zeugs. Und dann einmal von dem ich kann es so mal nachschauen, vielleicht erzähle ich auch Müll.
Ja, ich hatte so verstanden, es bleibt nur der X4-Teil bleibt einfach so, wie er ist und obendrauf baut sich ButterFS auf, aber wenn du jetzt zurückgehen würdest, hättest du nur den alten X4-Stand und das, was du neu gemacht hattest, würdest du nicht mehr sehen. Brauchst du aber normalerweise auch nicht, ja. Nett ist bloß, dass du es bei ButterFS einfach konvertieren konntest.
Mhm.
Ja. Aber trotzdem, das neue XFS, also ich setze XFS bei so ein paar Mail-Servern und so auch gerne ein. Wenn die jetzt Metadaten erkennen, wenn die kaputt gehen und so, mehr Gewinn vielleicht noch ein bisschen länger einsetzen.
Beim Kernel war noch ganz viel Performance, irgendwie
wie immer.
Performance.
Genau, den Rest könnt ihr euch einfach durchlesen, haben wir verlinkt. War jetzt auch nur eine News, dass ihr wisst, ist da, könnt ihr installieren und wie so immer. Dann iFind, also nicht iFind, wiederfinden von...
Ach so, das habe ich rausgesucht, das ist quasi so ein Kickstarter-Projekt. Und zwar, du hast dann so einen Tag und du machst es an dein Zeug ran und dann findest es wieder. So, das ist die Grundidee. Was ich interessant daran fand, war, dass sie sagen, dass sie für diese Tags keine Batterie brauchen. Und die trotzdem mit Bluetooth mit deinem Telefon reden. Und das finde ich eigentlich eine relativ spannende Sache. Leider sagt dieses der Kickstarter nicht genau, wie sie es machen. Sie sagen irgendwelche Patent-Pending-Magic, aber so richtig irgendwie aus der Luft rausgesaugte Energie. Aber trotzdem, das muss so, also wenn man quasi sich dieses Energy Harvesting mal anschaut, dann merkt man ganz schnell, dass was da in der Luft rumfliegt an Energie, also zum Beispiel von einem WLAN-Shit und so, das ist so wenig Energie, dass man damit echt eine schwere Zeit hat, sein Bluetooth-Device zu handeln. Und deswegen wollte ich das weiter im Auge behalten, weil ich gern sehen will, wie sie es gemacht haben.
Also das hört sich jetzt so vom Prinzip an wie so Schlüsselfinder, die es jetzt schon eine Weile gibt, die halt irgendwo, die man irgendwie im Schlüsselbund drin hat oder so, und man hat dann irgendwie so einen Piepser, der dann einem sagt, ob man jetzt näher kommt oder nicht, nur dass es halt jetzt über Bluetooth funktioniert.
Ja, genau.
Und halt dementsprechend, wie du schon gesagt hast, keine Batterie braucht. Also der einzige Weg, wie ich mir das vorstellen könnte, ist, dass da vielleicht irgendwie ein Kondensator oder sowas aufgeladen wird und wenn der voll ist, dann gibt das Ding so einen Burst ab und sendet dann halt irgendwie immer nur so alle paar Sekunden mal irgendwie
ein Signal. Aber wenn du mal gesehen hast, wie viel Kondensator du brauchst, um da so ein bisschen Energie zu ziehen, ja, das ist auch, also ja. Ein Kondensator, wenn du quasi ein bisschen mehr Energie brauchst, dann sind die auf einmal voll riesig.
Ja, das ist richtig.
Wenn und du die sind nicht so dünn, wie die das da zeigen. Und das ist das, was mich so ein bisschen stutzig macht. Aber vielleicht wollen sie auch einfach unendlich viel Geld von Leuten cashen.
Genau, vielleicht lügen sie einfach.
Ja, genau, vielleicht lügen dich Leute im Internet an.
Oder vielleicht ist es einfach Graphen.
Ja. Graphen, genau, das macht einfach das Richtige. So, okay, Magic, das ist Energie.
Graphen, das ist Magic und dann macht's einfach das Richtige.
Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall, wenn sie es cool gemacht haben, wenn es überhaupt funktioniert, das ist natürlich super nice. Aber sobald die rauskommen, werden garantiert irgendwie Leute sich das auch anschauen, wie das funktioniert hat. Beziehungsweise wie es funktioniert.
Ja. Ja, und das ist wirklich Argon-Strahlung, wie es der Chat gerade
verwirrt. Was für ein Ding? Argon?
Ach ja, ich verlinke da mal einen netten Artikel auf Amazon, den kann man dann, das ist sehr amüsant, die Bewertungen zu lesen.
Okay.
Argon.
Dann kommen wir zu Google Nearby für Android.
Ich habe jetzt aus Versehen meinen Chat zugemacht.
Warum machst du sowas?
Der Chat ist auch egal.
God damn.
Ja, Google Nearby, das fand ich auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite creepy. Das ist so eine neue Funktion, die so an Google Now angebunden werden soll. Und da kannst du mir dann halt irgendwie so angeben, du möchtest nicht nur an bestimmte Dinge erinnert werden, wenn du jetzt irgendwo bist oder zu einer gewissen Uhrzeit oder sonst irgendwas, sondern auch wenn du dich gerade mit jemandem triffst. Und dazu muss dann quasi dein Gerät wissen, dass da der andere oder die andere gerade in deiner Nähe ist. Cool. Und da ist halt GPS und sonst irgendwas, also GPS gerade ist jetzt nicht unbedingt zuverlässig, weil das ist halt irgendwie innerhalb von Gebäuden nicht so cool und Wi-Fi-Ortung ist dann jetzt auch nicht so richtig die tolle Variante. Und in diesem Post wird jetzt mal so beschrieben, was die denn so machen, und da steht halt irgendwie so drin, dass Google, wenn das denn gerade notwendig ist, irgendwie dein Mikrofon, dein WLAN, dein Bluetooth oder ähnliche Features deines Android-Devices anmachen kann.
Creepy.
Super, tolle Idee. Mach das.
Ja, ist auch, also was ich auch nicht wusste, ist, dass steht auch in einem Artikel drin, dass Google ja vor einer Weile Bump gekauft hat. Und Bump war ja so, die finden dann anhand deiner Geokoordinate über GPS und anhand eines Events, dass du quasi zwei Telefone aneinander schlägst, kannst du da was waren das, so Visitenkarten, so digital, also V-Cards quasi, kann man da, oder konnte man damit austauschen. Und ich glaube, sowas in der Art wollen die jetzt halt auch verwenden, um rauszufinden, dass irgendwie dein Bekannter, deine Bekannte, mit der du irgendwas sagen wolltest oder so, in deiner Nähe ist.
Mhm. Und wie nah ist in der Nähe oder ist das?
Ja, ich glaube, das ist so auf im gleichen Raum. Also ich gehe schon davon aus, dass die dann irgendwie über Bluetooth versuchen, das andere Device zu finden oder über Wi-Fi oder über sonstige Dinge. Ich weiß es nicht, was da passiert. Also es gibt ja auch, Google hat auch vor einer Weile mal so ein anderes Startup gekauft, was so Authentication über Ton gemacht hat. Also es könnte zum Beispiel auch sein, dass dein Telefon einen bestimmten Ton abspielt, den du vielleicht mit deinem Gehör gar nicht wahrnimmst.
Und die Hunde so, ah, Gott.
Ja, genau, die ganzen Hunde fangen an zu jaulen und das andere Telefon merkt dann plötzlich vielleicht, dass du gerade im Raum bist, zum Beispiel.
Bisschen weird.
Also es ist schon creepy. Ich weiß nicht, wie es genau funktionieren soll, aber das stand halt irgendwie drin, dass du so, wenn du das hier so anmachst, dann wird auch dein Ort, an dem du gerade bist, aufgezeichnet und so. Also ich finde es auf der einen Seite spannend, weil es irgendwie ein cooles Feature ist. Auf der anderen Seite ist es halt super creepy und ich würde es wahrscheinlich niemals aktivieren, hätte ich ein Android-Phone.
Ich gucke mal, ob ich schon aktiviert habe.
Ich habe sogar Google Now ausgemacht.
Ich habe Google Now ausgemacht, weil es ein Scheiß ist einfach. Ja.
Also das wird man bestimmt nicht haben. Aber hey, wer es braucht.
Aber dieses Nearby kannst du ja auch dir ganz andere tolle Sachen überlegen, was man damit macht. Du musst es ja nicht für das, was auch immer sie sich da vorgestellt haben.
Genau, also man könnte ja zum Beispiel auch sowas wie dieses iBeacon, was es von Apple gibt, damit implementieren. Das wäre
quasi das Gleiche.
Kein Problem.
Ja. Oder was du zum Beispiel machen könntest, was es ja schon relativ lange immer gab, dass du dein Telefon... dass dein Computer geunlockt wird, wenn dein Telefon dabei ist oder sowas.
Genau, sowas.
Das ist dann ja quasi fertig.
Ja, oder sowas, was Apple jetzt mit Continuity vorgestellt hat, dass man halt sagen kann, okay, dein Telefon weiß, dass es in der Nähe von deinem Rechner ist, dann kann sich das auch schon mal pairen und so.
Ja, genau sowas. Hm? Warum nicht?
Also, wie gesagt, ist irgendwie spannend, aber irgendwie so gerade so Mikro anmachen und so, da ist es halt irgendwie schon
aber super das, creepy. Ja, das geht ja jetzt alles schon, das ist das Problem. Nur wenn man dann quasi nochmal darauf hingewiesen wird, dass es quasi schon geht, ist nicht besser. Ja, aber ich schau mal.
Flugmodus. Ja, gut, während Felix noch schaut, ob das alles geht, kam auch irgendwie Nachricht, dass Android-Permissions irgendwie ausgehebelt werden können über Sachen, die im Play Store sind.
Ja,
es geht im Wesentlichen darum, bisher wurde das ziemlich detailliert dir dargestellt, wenn, also müssen die Hardcore-Android-User mich korrigieren, falls ich da jetzt Bullshit erzähle, wenn eine App geupdatet wurde, also eine App kann ja im Hintergrund geupdatet werden, einfach so, ohne dein Zutun, was da total toll ist, dass es geht. Aber das konnte nicht passieren, wenn die App durch dieses Update weitere Permissions erfordert hat. Ja. Sondern dann wurde dir das relativ detailliert vorgelegt und das ist ja eigentlich aus Privacy-Gründen und aus reiner Logik auch ganz gut, dass man sagt, okay, diese App will nach diesem Update auf einmal mehr irgendwie Zugriff oder anderen Zugriff auf deine Accounts, dein System, deine Informationen. Dann musst du das auf jeden Fall mal abnicken.
Ja, genau.
Und anscheinend die Motivation von Google ist wohl offiziell die, wir wollen halt irgendwie, dass die Leute auf jeden Fall Background-Updates für möglichst viele Apps machen, sodass sie immer die neuesten Versionen ihrer Apps verwenden. Und nicht zuletzt deswegen scalen sie da jetzt wieder ein bisschen zurück und machen das einfach mal für dich. Hm. Also, wird anscheinend der Detailgrad von dem reduziert, wenn du dir das anguckst und B, passiert es halt auch einfach automatisch, dass dann so ein Background-Update gemacht wird.
Das ist schon ein bisschen frech. Der Detailgrad ist halt so, man kann sich das ungefähr so vorstellen, eine App hat früher irgendwie Permissions gebraucht, um auf grobe GPS-Daten zuzugreifen und danach nach dem Update will sie Permissions, um auf irgendwie genauere GPS-Daten zuzugreifen. Oder irgendwie noch mit Wi-Fi gebimseln noch mit reinzunehmen oder so. Das ist dann quasi dieselbe Kategorie, aber irgendwie will die App halt mehr haben. Und in dem Fall würde dann, so wie ich das verstanden habe, die App abgedatet werden und man muss ja quasi manuell reinklicken und nochmal auf die Kategorie klicken, um zu sehen, was denn jetzt tatsächlich geändert wurde. Weil ansonsten halt nur dran steht irgendwie so hier Location Services changed oder so.
Also es ist das klassische, sie opfern jetzt ein Stück weit den Datenschutz oder die Sicherheit ihrer Benutzer für Komfort. ihrer Benutzer.
Ja, ich denke, was das größte Problem war, dass das einfach zu viele Permissions waren für die meisten User, die es ihr dann eh nicht verstanden haben.
Ja,
und ob du dann genau oder irgendwie nahe
ihn. Ich finde halt, dem fehlt immer dieser Ansatz, den ich auch jetzt bei Apple leider immer noch nicht erkennen kann, mal so eine Begründung zu liefern. Also, dass ich irgendwie über so einen Localized-Kommentar immer dazu schreiben kann, ich brauche das, weil.
Ja. Also manche Apps machen das
ich muss dass irgendwie
sie es dazu schreiben einfach.
Wo schreiben sie das dazu? In der App Store Description?
In der Beschreibung, genau. Wir brauchen das für das und das für das.
Ja, also das ist halt wieder so ein Ding irgendwie von der Psychologie her, von der Usability her. Das muss direkt da dran stehen. Also ein Beispiel war, dass zumindest mal von ein paar Entwicklern gefordert wurde. Ich kann mich nicht erinnern, dass es von Apple je so angeboten wurde, dass immer wenn so ein Alert kommt, so, also ich kenne es jetzt erstmal nur von iOS, dass so ein Alert kommt, hey, die App möchte jetzt gerne irgendwie deine Location benutzen, dass du so einen String angeben könntest, wo du reinschreiben kannst, das will ich gerne, weil ich dir das und das Feature jetzt anbieten kann oder so. Und das hat sich bei iOS gerade jetzt in einem ziemlich fiesen Schema niedergeschlagen, was zum Beispiel Dropbox und Facebook und so und Foursquare mittlerweile machen, das ist nämlich das, bevor sie das fragen, also bevor sie versuchen, das Feature anzuschalten, was dann diesen Dialog erzwingt, schicken sie dir erst noch einen Dialog davor, hey, da kommt gleich was.
Nice.
Ja, da kommt gleich ein Dialog und da wirst du dann gefragt und wenn du jetzt dieses und jenes Feature nutzen willst, dann musst du da auf OK drücken. Das ist total bescheuert von der Usability und von der User Experience her. Und ja, das hat irgendwie eine Gratwanderung, aber das finde ich jetzt einfach mal nicht so schwer für beide Plattformen, dass man, also beide Plattformen haben eine Form, wo man das irgendwie ja formalisieren kann. Also bei Android gibt man das ja in dem Manifest an.
Ja.
Und bei iOS ist das ja so eher so Runtime-mäßig. Also dann, wenn man das zum ersten Mal verwenden will, dann sollte man das checken, ob man den Authorization-Status hat und wenn nicht, dann wird der abgefragt und dann könnte man ja das auch formalisieren. Das finde ich halt mal extrem wichtig, dass das passiert. Weil sonst werden halt weiterhin viele User entweder, also viele User werden jetzt bei Android wahrscheinlich sagen, ey, ich will das aber genau anschauen können. Und im anderen Falle bei iOS werden viele User wahrscheinlich sagen, ey, ich will aber genau wissen können, warum.
Ja.
Sonst sage ich nein.
Ja, genau.
Ich meine, das Problem ist halt dann bei Android halt auch noch, du weißt nicht warum, aber wenn du es nicht akzeptierst, dann kannst du die App halt auch nicht installieren.
Ja, das ist ein bisschen schade.
Ja. Ein kurzer Ausflug, eine Sache, die mit iOS 8 in der Hinsicht kommen wird, ist nämlich die, dass du mit iOS 8 eine API bekommst, um aus deiner App heraus in die Settings-App zu den Settings deiner App zu wechseln. Und dann gibt es da zwei Sektionen. Es gibt die Settings für deine App und es gibt oben drüber so einen generischen Bereich, wo du dann diese ganzen Einstellungen nochmal für deine App tätigen kannst, für Datenschutz. Also da kannst du dann nochmal dediziert für die App einstellen. Notifications erlaubt, Location erlaubt, Adressbuchzugriff erlaubt, Kamera, Mikrofon, was weiß ich, Zugriff erlaubt, was die App halt so braucht, sodass man nicht sich das irgendwie immer so mühsam zusammensuchen muss. Das finde ich gar nicht schlecht, aber das halt noch lange nicht so, wie ich es gerne hätte.
Ja.
So ist es.
Gut, aber dann wenigstens eine gute Sache noch bei iOS, dass sie jetzt diesen für Wi-Fi-Discovery-Modus sich die MAC-Adressen vorher mal ausdenken.
Genau,
das ist eine ganz coole Sache.
Das ist ziemlich cool.
Damit man keine Bewegungsprofile mehr erstellen kann.
Genau, also was sie ja mit iOS 7 schon gemacht haben, um zu verhindern, dass App-Anbieter innen drin die MAC-Adresse auslesen und darüber wiederum so eine unique Device-ID kriegen, dass sie seit iOS 7, wenn du über die API von Gerät die MAC-Adresse abfragst, dass sie da einfach nur Nullen zurückliefern. Und jetzt ist es in iOS 8 noch so eingebaut, dass wenn das Device ein WLAN in der Nähe sucht, dann hat es halt bisher immer einfach nur seine originäre MAC-Adresse da mitgegeben. So ist das halt auch vorgesehen. Aber das hat halt erlaubt, dass gewisse Firmen da sich nette Geschäftsmodelle zum Bewegungsdaten, Bewegungsprofile sammeln ausgedacht haben. Und das findet Apple halt nicht so toll. Und deshalb haben sie gesagt, okay, wir brauchen für die Wi-Fi-Discovery, wir brauchen zwar irgendeine MAC-Adresse, aber das muss nicht zwingend die von unserem Device sein. Und deshalb faken wir die jetzt mal einfach in Zukunft erst, also, und in dem Moment, wo das Ding dann mit einem Wi-Fi eine Verbindung hat, dann
macht das,
gibt es die richtige, die richtige MAC-Adresse an.
Macht Sinn.
Weiß nicht, inwiefern das Probleme gibt, weil man ja früher, also man kann ja zum Beispiel bei Fritzboxen und so einstellen, hey, nur folgende Geräte mit folgender MAC-Adresse im Wi-Fi zulassen. Aber ich schätze mal, das passiert dann ja erst in dem zweiten Schritt.
Ja, genau, die Probes sind ja vorher, sind ja nur vorher.
Genau, es geht ja erstmal um die Discovery-Phase.
Ja, genau. Zudem ist dieses Feature von so einer Fritzbox eh komplett für den Arsch, weil jeder, der irgendwie, also wenn du dich darauf verlässt, dann hast du eigentlich eh schon verloren, weil jeder, der irgendwie Wi-Fi scannen kann, der sieht halt diese MAC-Adresse, wenn du mit deinem Router kommunizierst.
Ja, und ansonsten und kann sie, könnte sie faken, ja, natürlich. Ja. Genau, also ich wollte nicht sagen, das Feature ist toll, aber es kam vielleicht klar. Ein paar Leute im Einsatz.
Aber dafür ein ganz tolles Feature ist vielleicht, wenn man seinen Vorstand einfach per Algorithmus wählen lässt. Das war nicht, was so, das für ein Algorithmus sein soll.
So ein guter Plan.
Turing-Algorithmus. Wer am besten die Leute davon überzeugt hat, dass er kein Computer ist?
Nee, das ist, der Algorithmus hat gewählt nach dem Dilbert-Prinzip. Quasi die dümmsten Leute kommen ganz nach oben. Ungefähr so. Ich habe es nur gelesen, ich habe tatsächlich nur die Überschrift gelesen und ich wollte einmal kurz lachen.
Okay, gut, dann lachen wir jetzt alle, genau, und ihr könnt euch das lesen. Die ist natürlich auch eine Gulli News.
Und ja, Investmentfirma, die das gewesen ist, und die haben gemeint, es wäre eine gute Sache, wenn sie jetzt ihren Vorstand mal so wählen, anstatt durch irgendwelche anderen hochschlafen oder so.
Perfekt.
Oder bestechen.
Bestechen.
So wie es bei der FIFA läuft.
Genau, genau. Ah. Und so machen sie es nicht, sondern quasi nach ihrem eigenen krassen Algorithmus. Passend dazu habe ich dann nochmal den Wikipedia-Artikel zum Dilbert Principle reingelinkt. Und quasi alles gut.
Gut, dann kommen wir zu Project Unicorn.
Project Unicorn ist quasi eine Suchmaschine für alle low-hanging fruits im Internet. Das ist meine Zusammenfassung quasi.
Low-hanging security problems.
Genau, und zwar solche Sachen wie eine offene MongoDB, die einfach quasi im Internet steht, oder MySQL mit einem einfachen Passwort irgendwie.
Also wenn du jetzt der Evil Hexer bist und aber nicht so wirklich schlau bist.
Genau, wenn du ein Kacknoob bist und irgendwelche MySQL-Dinge aufmachen willst, dann gehst du auf die Seite und klickst dann MySQL an und dann nimmst du dir den dritten, weil den ersten haben wir schon die ganzen Hacker benutzt. Und
den haben schon die Skript-Keys.
Und dann kannst du dich mit MySQL in der Kommandozeile da quasi einloggen oder oder mit deinem PHP MyAdmin oder so, kannst du den dann dagegen connecten und dann kannst du die ganzen E-Mails von dem anderen sehen, weil das war was ich gesehen
habe. Das könnte jetzt aber auch so zum Beispiel der nicht so erprobte Sys-Admin wiederum im Umkehrprinzip benutzen und könnte sagen, okay, was setzen wir hier so ein? Ja. MySQL, ich guck mal, was da so an Low-Hanging Fruits rumliegt und dann investiere ich zumindest mal den Aufwand, um mich dagegen abzusichern.
Oder zum Beispiel so, ich guck mal, was in meinem Subnet ist, also was kann ich mir vorstellen. So, ist denn hier was bei meiner riesigen Firma oder bei meinem Hoster, kann ich ja mal kurz nachschauen, ob da irgendwelche Kacknoobs sind, die es wieder mit dem MySQL verkackt haben oder so. Und ja, ist auf jeden Fall lustig, eine coole Idee, da gab es schon mal sowas ähnliches, was aber nicht ganz das gleiche war, das hieß, ich weiß nicht genau, die haben quasi das Internet gescrapt nach Headern von, zum Beispiel von nach HTTP-Headern. Oh, wir haben Wind.
Nee, der Gewitter radert ein bisschen.
Ja. Da konntest du dann die Header durchsuchen. Zum Beispiel hast du gewusst, okay, für den aktuellen D-Link, die 505, gibt es gerade quasi einen ganz einfachen Hack. Dann kannst du den Header davon eingeben in diese Suchmaschine und dann hast du quasi 100 Treffer gehabt und die kannst du dann alle ansurfen und hacken. So wie das richtige Hacker machen halt. Ich such dir mal die Webseite raus.
Ja, richtiger Hacker war auch der Österreicher, der irgendwie Twitter lahmgelegt hat, in mir einfach ein Unicode-Zeichen irgendwo rumgemailt hat. Also rumgetwittert hat.
Ich weiß nicht, was das?
Ja, naja, ein Herz-Unicode. Ja.
Aber war das der Hack?
Ja. Ja. Das hat halt irgendwie dafür gesorgt.
Also Leute haben das zumindest so benutzt danach. weil sie dann JavaScript-Code ausführen konnten und damit dann die sich in den Twitter-Account einloggen konnten und Sachen
den tun Tweet konnten. Selbst retweeten konnten.
Also was ich verstanden habe, war, dass es ein klassischer Cross-Site-Scripting-Angriff war, oder? Ja. Und was hat dieses Unicode-Herz damit zu tun?
Das war der Auslöser. Die haben halt das nicht richtig gecheckt.
Was nach dem
Nee, ich glaube, egal war, wo das war in dem Tweet.
Und
ganz am
Ende. Ja, das hat den Buffer-Over, was weiß ich, gemacht. Die sind irgendwie, waren so blöd, diese Unicode-Zeichen richtig zu checken.
Ich verstehe mal nicht, wie das mit Cross-Site-Scripting zusammenhängt. Vielleicht sollte ich es lesen.
So funktioniert das halt.
So funktioniert das halt. Du sorgst halt,
also du sorgst halt über so irgendein Zeichen dafür, dass sie. Dass ihr,
aufhören zu checken,
dass
oder
ihr,
was?
Genau, ihr Sanitizer sozusagen aussteigt.
Ah, okay, alles klar.
Und dann ist halt Schluss und dann kannst du dann davor oder danach alles machen, was du willst.
Der sagt dann quasi, derp, Unicode. Na gut, dann geht nichts mehr. Und dann gibt es einfach weiter.
Ja, und dann kannst du halt einfach JavaScript in deinen Tweet reinschreiben und damit halt Cross-Site-Scripting
wie gehabt. Wieder so ist es einfach nur awesome, dass du einen Tweet nur 140 Zeichen, weil dann ist die Menge an Evilness, die du da sozusagen in einem Cross-Site-Scripting-Tweet ausdrücken kannst, die ist dann beschränkt.
Ja, außer
oder
dass
du
halt
einfach
außer
viel
dass du halt
Gehirnmalz reinstecken.
Ja, du musst halt erstmal, du musst halt Code von irgendeiner Bitly-URL nachladen.
Ja, genau.
Damit ist die Begrenzung halt aufgehoben.
Aber das weiß ja nicht jeder.
Genau, das wissen ja nur die krassen Leute.
Die krassen Übel, Hexors. Die Übel-Noobs.
Die Uber-Hexor. Ja. Oh nein, jetzt können wir das nicht mehr benutzen für die ganzen Sachen.
Uber-Hexor. Ja, Uber-Hexor ist ganz doof, weil das ja dann, ist das dann jemand, der voller Hexor ist oder ist das jemand, der Uber gehaxort hat?
Ja, das ist die Frage.
Nee, das ist ein Hexor, der ein Uber-Car fährt.
Ja, genau, wollte auch gerade sagen. Oh, er fährt in einem Uber-Car und hexort. Ja.
Fährt er als Passagier mit oder als Fahrer?
Beides. Das ist ein Self-Driving-Car.
Self-Driving Uber-Hexor.
Der sitzt hinten und steuert über seine Hexor-Skills das Auto.
Das ist quasi eine Drive-By-Attacke.
Was? Drive-By oder Drive-Thru?
Je nachdem, ob du durch McDonald's fährst oder gerade vorbei.
Ja. Sehr gut.
Finde ich schön. Okay, dann macht es ja alles super viel Sinn.
Ja, Metasploit-Modul für OpenSSL.
Ja, gibt es. Und zwar, was so ein klein wenig an mir vorbeigegangen ist, an dem wegen dem ganzen Heartbleed. Danach gab es dann quasi andere Leute, die sich den Shit auch nochmal angeschaut haben und haben viel coolere Sachen gefunden als das blöde Heartbleed-Zeug, wo du nur deinen Speicher anschauen kannst, nämlich eine Memory out of bounds write Angriff quasi. Also, was bedeutet das quasi? Du kannst an eine Stelle im Speicher schreiben, weil sie so ein TLV haben, also Type Length Value, und sie haben halt nicht gecheckt, ob die Länge dann überhaupt mit dem übereinstimmt, was dein Payload vorbeikommt, dass du quasi dann wieder über den Speicher rüberschreiben kannst und damit böse Sachen kaputt machen kannst. Die Vulnerability gibt es für speziell für UDP und zwar für UDP Fragmentation in DTLS. Und da gibt es so ein paar Services, die das benutzen, zum Beispiel LDAP über SSL, SNMP V3, OpenVPN. Und jetzt gibt es quasi Cruise Control von Metasploit. Und da sagst du einfach nur, Metasploit hackt das Machine und dann hast du die Maschine gehackt. Und das ist eigentlich ziemlich krass, weil du da wirklich andere Leute Computer kaputt machen kannst. Und das finde ich immer cooler als nur Speicher sehen zu können, wenn du den Speicher auch schreiben kannst. Genau, und dafür gibt es jetzt, wie gesagt, für Metasploit ein Modul, wo du gerade nur quasi einen Denial of Service machen kannst. Das heißt, der Service fällt dann runter, weil er dann sagt so, oh, ich kann da jetzt aber nicht mehr irgendwie weiterlesen an diesem diesem Punkt, was du mir da gesagt hast. Aber wahrscheinlich in naher Zukunft hast du dann auch die Möglichkeit, dir eine Shell zu poppen.
Whoop,
whoop, whoop.
Good. Pop that shell.
Das heißt übrigens Fragment out of bounds write. So, genau. Dings Fragment What out of bounds write. OpenSSL DTLS Fragment out of bounds write. So, genau, das noch mal kurz, weil von dem Heartbeat hat man ja so viel gehört
von den ganzen anderen tollen
Sachen. Und von den ganzen anderen viel, also in meiner Meinung nach viel krasseren Sachen,
die bekommt man dann einfach.
Genau, die viel cooleren, wo du viel mehr Möglichkeiten hast und wo du dann quasi Server hast, die dir gar nicht gehören auf einmal. So,
wo du gar nicht wusstest, dass die gehören. Nur
Daten, die dir nicht gehören.
Und die anderen wissen es auch nicht. Ja, und davon kriegt man dann so wenig mit. Wahrscheinlich, weil es nicht so krass aufgemacht wurde einfach, das Fass.
Aber es ist gut, dass sich jetzt viele Leute den Code angucken und tolle Sachen finden und die dann hoffentlich auch schnell gefixt werden. Und eigentlich muss man jeden Tag sein OpenSSL zu sein updaten.
Also das ist halt gut, aber das wird halt noch eine Weile lang wehtun.
Ja, es ist ja okay. Also ich meine, besser als, dass die NSA die Sachen nur weiß.
Genau.
Ja. Wissen jetzt alle die und dann werden sie auch gefixt.
Also es gibt auch eine coole Beschreibung, wie genau das Problem ist und wo im Code es kaputt gegangen ist und wie es gefixt wurde, glaube ich, unten auch. Von der HP-Seite, HP Security Research Blog. Das ist sehr cool beschrieben, kann man sich dann nochmal anschauen. Finde ich gut, machen wir weiter. Wir sind schon viel
wir haben hier ein bisschen Durchzug gerade gemacht, deswegen klappt ab und zu die Tür, nicht wundern.
Ja, hört man
nicht. Kommen wir zu Valve. Valve, die tolle Firma, die uns ganz viele schöne Sachen beschert. Unter anderem
Half-Life.
Steam.
Genau, und jetzt auch Civilization 5 kann man darüber kaufen für Linux. Also nice. Auch totale coole Sache. Könnt ihr euch mit allen Packs runterladen, wenn ihr wollt. Habe ich auch glatt mal gemacht. Ich bin ja kein Civilization-Spieler, habe ich noch nie gespielt, aber ich habe gedacht, wenn es das jetzt für Linux gibt, muss ich das mal gleich kaufen. Von daher.
So aus Prinzip.
Ja, aus Prinzip. Wenn Leute, Firmen was Gutes machen, was mir gefällt, dann kaufe ich das einfach. Das habe ich in dem Fall wieder gemacht.
Geil! Aber
kommen zur Valve noch zurück. Die haben jetzt eine Firma beauftragt, die Firma Luna Glass, sich mal ein bisschen mit Mesa 3D zu beschäftigen und da nette, tolle andere Sachen zu machen, dass das auf Linux alles schöner und schneller wird und besser. Finde ich gut. Also mehr 3D schneller auf OpenGL freien Treiber für Linux.
Ja, also so wie ich das verstanden habe, ist ja Mesa 3D so dieser Standard-Kack-Treiber, der quasi benutzt wird, wenn du keinen speziellen Treiber für deine Hardware installiert hast, oder?
Ja.
Also das ist quasi OpenGL 2.0 auf halt irgendwie generisch getrimmt, sodass es halt so auf Linux auf deiner Standard, mit dem Standard-Treiber-Zeug funktioniert. Oder sehe ich da was falsch?
Vielleicht.
Ja.
Ich guck mal, ob ich Mesa installiert habe, dann weiß ich, ob es wichtig ist.
Genau, jetzt raten wir wieder hier rum, wie das, leider ist das Linux Framework an dieser Stelle auch ein bisschen schwer zu verstehen.
Also ich
auf jeden Fall bauen die jetzt da eine Zwischenschicht Luna Glass irgendwie ein, die sich auch mit LLVM irgendwie kompilieren
also lässt. Also Mesa ist an Open Source Implementation of OpenGL Specification.
Also du hast auch die Webseite gefunden.
Nee, ich hab Pac-Man gefunden gerade.
Ah, okay. Das ist genau der Satz, der irgendwie auch auf der Mesa-Webseite steht. Also im Endeffekt ist es eine Implementierung von OpenGL, die halt auf Xorg dann letzten Endes aufsetzt und die kann halt...
Ich glaube, das ist genau was zwischen deinem DRI-Treiber und deiner Applikation.
Genau.
Das heißt, du brauchst es auf jeden Fall. Immer. Ansonsten funktioniert nämlich nichts.
Ich bin mir nicht ganz sicher.
Also
ich glaube, diese Fähigkeit, die Mesa hat, die bringen manche Grafikkartentreiber für Linux auch selbst mit, aber
ja,
das ist jetzt Halbwissen.
Also genau, bringen die wahrscheinlich selber mit, aber das sind dann nur diese Proprietären, die
also was ich zum Beispiel bei
Nvidia und AMD nochmal selber schreiben.
Also was ich bei mir installiert habe, ist lib32 Intel DRI, quasi die Mesa DRI Treiber. Und dann habe ich lib32 Mesa. Das heißt, ich habe quasi alles.
Genau, du hast ja auch einen freien Treiber.
Ja, genau.
Der Intel-Treiber ist ja frei, genau. Aber es gibt auch die Closed-Source-Treiber von AMD und Nvidia, die benutzen irgendwas anderes.
Ja,
genau, aber jetzt geht es darum, auf Mesa irgendwas aufzusetzen, nämlich dieses Glassy Mesa Shader Compiler Gedöns.
Klingt total gut.
Hast du gerade einen Schlaganfall?
Wieso?
Redet wirr, irgendwelche Worte.
ja, versuchen sie ziemlich viele Worte aneinander zu reihen, die keinen Sinn geben für 300. Ja. Und jedenfalls machen die mit diesem Glassy Mesa tolle Sachen, was das 3D auf Linux verbessert. Das ist eigentlich das Wichtigste, was, wie genau das funktioniert. Könnt ihr euch angucken, könnt ihr nachlesen. Ja. Da gibt es irgendwelche Spezifikationen und die fangen jetzt an, irgendwie daran zu arbeiten. Und was auch immer sie tun, wenn alles 22% schneller wird dadurch, Halleluja.
Halleluja.
Sind wir total froh.
Heilige, ist total gut, heilige dass Handgranate.
Endlich mal irgendjemand mit diesem ganzen Linux-Treiber, Videotreiber-Scheiß auseinandersetzt und das irgendwie schneller macht.
Ja, das wäre schon eine gute Sache, wenn das mal funktionieren würde.
Ja, scheint ja jetzt, nachdem SteamOS gibt,
ja,
sind die irgendwie alle da.
Ich glaube, da nimmt das langsam auch Fahrt auf. Der Chat hat uns übrigens gerade berichtigt, Mesa ist Cross-Plattform und es scheint auch je nachdem auf Windows zu laufen.
Was total viel Sinn macht.
Das wollen wir nicht, aber...
wollen wir nicht! Dagegen!
Ich nicht dafür.
Wir müssen Patches einreichen, dass es nicht immer auf Windows funktioniert. Ist ja Open Source, kann man alles machen. So.
Ja. Gut. Das dazu. Wird dann auf jeden Fall die Open Source Treiber nochmal schneller machen. Immer schneller, immer höher, immer weiter. Finden wir gut. Okay, dann noch kurz eine Kickstarter-Kampagne, die ich erwähnen will. Die Krita-Entwickler, also das ja aus der Car Office jetzt Caligra Suite, die Grafikanwendung, die wohl sehr gut sein soll zum digitalen Malen. Ich selber habe die nicht benutzt, ich mal auch nicht mit dem Computer, aber ich kenne viele Leute, die das machen. Und die soll wohl sehr gut sein und die haben jetzt eine Kickstarter-Kampagne, um neue Funktionen einbauen zu können wollen. Und dafür suchen sie 15.000 Euro und wer gerne malt auf dem Computer unter Linux mit freien Programmen, der kann sich doch mal das angucken.
Sieht ein bisschen nach Blender aus vom UI.
Ja, aber gut, ist aber natürlich was anderes. Ich glaube, Krita bin mir gerade nicht sicher, ist es eher GIMP oder ist es eher Illustrator oder sowas?
Die Screenshots, die ich bis jetzt gesehen habe, da sieht es mehr nach Pixelgrafik aus, also eher GIMP.
Okay.
Das sah jetzt nicht nach Vector aus.
Both steht hier. Bitmap and Vector.
Okay.
Also kann wohl beides.
Sie planen ja irgendwie OpenGL einzubauen, deswegen wird es ja total toll mit Mesa und so. Wird's
auf jeden Fall total gut. Also sie unterstützen auch einige Formate, die zum Beispiel auch bei Disney und anderen im Einsatz sind, dieses Open, habe ich jetzt gerade schon wieder leider zugemacht, die Webseite. Wenn ihr was mit Bildern und Linux, weil es krabbelt hier jemand unter den Tisch durch. Auch ganz sexy.
Oh ja.
dann könnt ihr euch das mal angucken oder könnt die supporten. Also ich selber mal einfach nicht genug, um da mich jetzt an dieser Kickstarter-Kampagne zu beteiligen. Aber ich finde das ganz toll, dass die versuchen, auch darüber Mittel einzuwerben. Und wie gesagt, ich habe schon viel davon gehört, dass das irgendwie toll sein soll, diese Anwendung. Ich selber habe sie nicht benutzt. Wollte jetzt einfach nur auf diese Kickstarter-Kampagne hinweisen. Also wenn ihr malt oder malen wollt unter Linux, beziehungsweise ist, glaube ich, auch für Windows und Mac verfügbar, Krita, könnt ihr euch mal angucken, ist ja eine KDE, Caligra, Dingsy Suite drin, deswegen müsst ihr es auch unter Windows und Mac laufen. Könnt ihr dann gerne mal spenden, beziehungsweise kickstarten. Jo. Musik, Scripting mit JavaScript.
Das ist irgendwie so in der letzten Woche ganz untergegangen. Ich habe das dann zwischendrin mal auf Twitter gesehen. Es gibt jetzt nach der WWDC auch Docs, dass man so Apple UI statt mit Apple Script jetzt auch mit JavaScript skripten können soll in 10.10. Was ich ja ganz, ganz cool finde. Ich habe irgendwie Apple Script nie wirklich verstanden. Ich habe mich allerdings auch, um ehrlich zu sein, nie großartig damit beschäftigt, aber sollte ich jetzt mal auf die Idee kommen, so Dinge in Applikationen irgendwie UI skripten zu wollen, dann würde sich das jetzt auch anbieten, das mit JavaScript zu tun.
AppleScript war halt immer so eine Säuglingssprache, also halt zu geringen Wortschatz, um wirklich alles zu können, was man dann so machen will. Also gerade so schon schleifende Entscheidungen sind irgendwie nicht leicht gefallen in AppleScript. Die Abfragelogik war ein bisschen eigen, weil es halt einfach auch schon relativ alt war wiederum.
Ja.
Also AppleScript ist nicht mehr das Jüngste. Ich war, glaube ich, relativ früh bei OS 10 oder noch früher dabei, meine ich.
Ja, es gibt es auf jeden Fall schon eine ganze Weile und ja, es könnte interessant werden. Also ich weiß nicht, ob es da jetzt besonders viele Anwendungsfälle für gibt, aber schauen wir mal.
Mhm.
Also ist auf jeden Fall mal ganz nett da zu sehen, dass es da auch irgendwie so Alternativen zu geben soll.
Mhm.
Und wie man jetzt auch mit Swift gesehen hat, ist da Apple jetzt nicht abgeneigt, irgendwie auch mal die Programmiersprache zu wechseln.
Mal kurz umzusatteln, ja.
Ja. Ja.
Und JavaScript ist eh einfach total cool, deswegen.
Ja, JavaScript ist halt so ein bisschen...
Ich werde hier gerade virtuell erschossen.
Nimm diese Typecast hier.
Ja.
Nimm dieses Type-Juggling. Genau. Ach, die drei Ist-Gleichzeichen sind okay, aber dass sie einfach immer wieder Zahlen in Strings umkonvertieren.
Einfach so.
Einfach so, weil es gerade geht.
Weil es gut ist, weil es passt.
Hier, zwei Zahlen zusammen addieren, was soll ich machen? Ah, genau, zwei Strings aneinander hängen, ganz klar.
Ja, gut, du hast noch nicht versucht, irgendwelche Float-Komma-Arithmetik in JavaScript zu machen. Das ist, dann wird es richtig schwierig.
Ja, wenn das eine halt schon nicht klappt, also wie gesagt, ich kann JavaScript einfach nicht ernst nehmen.
Ach du, also ich habe eine Zeit lang auch irgendwie JavaScript mal ein bisschen so für Hobbyprojekte auf dem Server gemacht mit Node.js. Mittlerweile ist es bei mir mehr clientseitig, aber es ist eine Programmiersprache und die hat irgendwie ihre Ecken und Kanten und aber das hat
aber halt so große.
Ja, sie hat jetzt ziemlich große Ecken und Kanten, man dazu sagen, aber ich habe das Gefühl, mit so neueren Versionen des ECMAScript-Standards wird das Ganze dann besser. Aber schauen wir mal. Also ich glaube, das, was so ein ECMAScript 6 kommen soll, das sieht schon ganz nett aus. Also da wollen sie dann auch irgendwie mal so Future-Objekte und irgendwie ein bisschen Scoping bisschen cooler machen und so. Also das könnte interessant werden. Aber ich denke im Großen und Ganzen, ja gut, man kann sich halt nicht wehren, JavaScript ist halt da und JavaScript ist halt da, um zu bleiben. Das ist genauso wie PHP irgendwie eine kaputte Programmiersprache ist, die trotzdem haufenweise eingesetzt wird.
Ja, aber da kann man sich gegen wehren.
Gegen PHP kann man sich wehren, gegen JavaScript halt nicht.
Ja.
Vielleicht sollte man das.
Ist gekommen, um zu bleiben, ja.
Ja. Ich meine, das Einzige, was du machen kannst, wenn du gar kein JavaScript magst, ist irgendeine Programmiersprache zu benutzen, die halt nach JavaScript runterkommt.
Bart.
Zum Beispiel.
Oder Fart.
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 Immer noch besser, JavaScript.
Fart. Kompiliert nach Dart und das nach JavaScript.
Ja, genau.
Ja, oder gleich hier das Google Web Toolkit. Schön Java schreiben und nach JavaScript runterkompilieren lassen. What could possibly go wrong?
Gute alte Zeit.
Ja, das habe ich mal eine Weile gemacht. Das ist dann schon so ein bisschen, du schreibst dann irgendwie Java und dafür hast du dann wieder eine XML-Sprache, um deine UIs zu definieren, um dann wiederum in einem XML-Dialekt, nämlich XHTML, runterzukompilieren.
Ja. Ja, so als Google Wave damals gehypt, das hat, glaube ich, jeder irgendwie mal kurz, also jeder, der irgendwie Webanwendungen
ja,
so
ich
kennt,
das tatsächlich mal
versucht so, okay.
Also, ja. Sorry, ich habe gerade über dich drüber geredet.
Na, naja, passt schon.
Ja. Kommen wir einfach zum nächsten Thema, es wird auch nicht besser.
Ich kann Sie beruhigen, es wird nicht besser. Mit diesem Internet.
Genau. Also zumindest nicht mit JavaScript. Es bleibt einfach. Wir müssen uns damit abfinden. Aber wir müssen uns nicht damit abfinden. Tesla Motors macht tolle Autos, die sich zwar zurzeit noch keiner leisten kann, aber total tolle Autos. Und die geben jetzt Patente frei.
Ja, und zwar alle ihre Patente, die sie haben, weil sie irgendwie der Meinung sind, also das ist jetzt irgendwie ein Blogpost vom CEO, vom Elon Musk. Der beschreibt es so, dass sie irgendwie auch wollen, dass andere Firmen coole Autos, die irgendwie emissionsfrei sind und so, oder was heißt emissionsfrei halt, wo der Strom, die halt mit Strom laufen, sagen wir es mal so. Deswegen haben die jetzt ihre Patente löschen lassen, sodass halt auch andere diese Technologie verwenden können. Ich bin mir nicht sicher, was sie damit bezwecken. Das ist mit Sicherheit auch irgendwie eine PR-Aktion, dass es so irgendwie, guck mal, wir sind so cool und wir sind so open.
Wahrscheinlich haben sie zigtausend andere Patente, die gerade viel, viel cooler sind, schon in der Pipeline.
Das und weiß ich Alten nicht, aber ich finde das schon mal eigentlich eine coole Aktion, weil so, ich finde ja diese Autos cool, aber wie du schon gesagt hast, das sind halt irgendwie so höherpreisige Gefährte, die man sich jetzt nicht unbedingt leisten will. Ich meine, ja gut, ich momentan eh nicht, weil ich will kein Auto, aber finde ich jetzt schon mal ganz nett gemacht. So, ist nett von denen.
Was hat das jetzt mit Open Source zu tun?
Patente freigeben ist schon einfach mal ein guter Schritt, weil aber dann kannst du es in Open Source verwenden oder in Open Hardware.
Du müsstest es erstmal selber bauen.
Ja.
Sie haben weder irgendwelche quasi.
Aber du kannst es einfach frei
verwenden. Baupläne jetzt. Noch irgendwie quasi how do I car shit gemacht, sondern.
Es gibt jetzt vielleicht dann demnächst Leute, die das
nachbauen. Du wirst nur nicht Open du wirst nur nicht verklagt quasi.
Ja, im Moment, Felix, da ist noch, das ist noch eine andere Geschichte. Wenn du ein Patent einreichst, dann tust du damit eine Lösung für ein Problem auch einreichen, das auch öffentlich einsehbar ist.
Ja klar, aber die Problemlösung ist nie so beschrieben, dass du danach dir ein Auto bauen kannst.
Richtig, aber du hast vielleicht einen groben Ansatz.
Und das Patent kannst du dir auch jetzt schon anschauen. Also das kannst du auch davor schon anschauen.
Ja genau, aber du gehst jetzt halt davon, du musst jetzt nicht davon ausgehen, dass sie dich zu Tode verklagen, wenn du es irgendwie verwendest.
Richtig.
Oder dass du halt Lizenzgebühren oder Patentgebühren zahlst.
Wenn sie jetzt ihre Patente droppen, dann ist es und jemand anders das patentieren wollte, dann ist es Prior Art, oder?
Das ist Prior Art, denke ich, ja.
Das geht nicht.
Es geht ja nur darum, dass sie sagen, okay, gut, wir werden niemanden verklagen.
Wir werden niemanden verklagen.
Niemand hat die Absicht, irgendjemanden zu verklagen.
Genau.
Nimmer.
Kommen wir zum Laser Fu.
Laser. Wir haben es fast geschafft. Nein.
wenn wir Flydie unterdrücken können, dass er nicht heult heute, dann haben wir es fast geschafft.
Ich kann auch nächstes Mal heulen.
Dann mach das nächste
Mal. Ja, nächste Woche. Da ist Frohen Leichnam.
Ja, passt.
Kannst du mehr heulen. Ich mache nur ein Mimimi rein, der ist sehr kurz und dann passt
es. Okay. Shared Icons.
Share Icon. Das ist ein netter Aufschrieb über den verzweifelten Versuch der Designer-Community, die über viele Firmen und OS verstreut ist, einen möglichst passenden Ansatz für ein Share-Icon zu finden. Und also detailliert dann halt, okay, wie sieht das irgendwie in iOS 7 und Yosemite irgendwie aus? Wie sah das vorher bei den Apple OSen aus? Wie sieht das bei Android aus? Wie sah es früher bei Android aus? Ich bin zum Beispiel jedes Mal einfach nur vor den Kopf gestoßen, wenn ich in der YouTube-App unter iOS was sharen will, weil ich kenne dieses Icon, diese drei Punkte, die mit zwei Strichen zu so einem komischen, ich weiß nicht was, verbunden sind. Kenne ich halt einfach nicht, sondern ich suche halt nach dem anderen und es hat in der YouTube-App unter iOS aber so, wie es unter Android sein wollte. Ja. Hat-Tipp Google dahingehend, dass sie halt zu ihrer Designsprache da treu bleiben, aber es fühlt sich halt unter iOS falsch an. Genauso wie sich das andersrum auch falsch anfühlen würde. Und dieses Open-Share-Icon, das finde ich auch noch ganz, ganz lustig, dass sie da ganz am Schluss detailliert zeigen. Und ich habe das einfach auch deswegen mal rausgepickt. Wir hatten das im Studium auch mal, das Thema, was wäre dann ein heute adäquates Speichern-Icon? Also das Save-Icon, das unsere Generation alle noch kennen, ist halt so eine Diskette. Aber
genau, was ne? ist das?
Also ja, also
selbst Festplatten kennen die meistens.
Ich habe irgendwann mal so einen lustigen Comic gesehen, wo einer, also der Vater dem Sohn irgendwie eine Diskette schenkt und der Sohn sagt irgendwie sowas wie, hey, great dad, you printed the safe icon oder so. Also wir haben damals eine sehr lange Diskussion gehabt und es ist keiner zu einem restlich überzeugenden Ergebnis gekommen, was heute ein gutes Safe-Icon wäre. Und ähnlich ist es mit dem Share-Icon, weil es halt ein sehr abstraktes Konzept ist. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Kann man sich mal durchlesen, die verschiedenen Erklärungen, warum jedes von denen an sich schon Sinn macht, aber halt doch nicht universell ist.
So schön.
Linux Sax.
So, passend dazu, Linux Sax. das ist ein Vortrag, ein Video von einem Typen, der arbeitet bei SUSE. Und
das ist dieser Schwede, ne?
Ich weiß nicht, der macht das auf jeden Fall jedes Jahr.
Ja, okay.
Diesmal 2014, wie passend zu dem Jahr. Und er redet quasi darüber, was alles bei Linux aktuell schiefläuft und was einfach super kaputt ist. Es ist so ein vom Stil her so ein bisschen wie der Wort-Talk über JavaScript. Also eher auf lustig gemacht, aber zeigt ja trotzdem die Probleme auf, die es gerade gibt. Aber halt sehr informativ, sehr lustig und unbedingt muss man sich das anschauen, weil danach weiß man mehr über alle Linux-Dinge und man kann quasi, wenn Leute mal wieder über Linux ranten, kann man auch sagen, ja, stimmt, das ist wirklich super kacke, ohne dass man dann quasi das Gefühl haben muss, das verteidigen zu müssen. Weil das ist immer ein ganz, ganz großer Punkt. Man muss nicht immer alles verteidigen, wenn es scheiße ist.
Jo.
Und also der Typ ist eh super lustig. Und so Sachen, es sind so Sachen wie die typischen so Projekte forken, damit sie irgendwie mehr das Gleiche machen oder der Display-Server oder aber auch Namenskonvention und Naming der Distribution ist sehr cool. Sehr lustig. So, okay, als nächstes.
The Internet is a human face.
The Internet with a human face.
Ach so.
Ja, das ist ein Transkript von einem Vortrag, der auf der Konferenz Beyond Tellerrand in Düsseldorf gehalten wurde. Ja, und da geht's so im Großen und Ganzen drum, was denn so aus unserem Netz geworden ist und dass irgendwie viel zu viele Sachen gespeichert werden, dass die Geschäftsmodelle, die momentan irgendwie herrschen, das alles noch begünstigen und so was man da dagegen machen könnte und wie man denn so gut in die Zukunft blicken könnte mit so ein paar Regeln und wie man Dinge regulieren könnte und so weiter. Ist länglich, der Artikel. Ich habe den so mal gelesen, als ich in Stockholm auf dem Flieger gewartet habe. Aber lohnt sich auf jeden Fall, weil es ist ganz nett geschrieben und es sind süße Tierbilder mit drin. Und
dann gewinnt es schon.
Ist auf jeden Fall für den Gewinn, ja.
Ganz schön fucking viele Dinge.
Ja.
Holy crap. Okay.
Also kann man auf jeden Fall mal angucken. Ich finde, das ist es wert. Ich habe jetzt mir leider noch nicht die Mühe gemacht, da die Videoaufzeichnung von rauszusuchen. Vielleicht könnte man das auch tun.
So, mein Artikel ist Hacking the D-Link DSP W215 Smart Plug.
Aber nur den.
Nur den? Auf jeden Fall. Genau, nur den einen. Darum geht es nämlich in dem Artikel. Und zwar, das Coole daran ist, er hat den quasi gehackt, bevor er verkauft wurde im Laden.
Wie ist er da rangekommen?
Nicht. Darum geht es. Nämlich, es geht darum, genau, es geht darum, dass er von D-Link gab, beziehungsweise gibt es ja immer die Open-Source-Firma runterzuladen. Und die hat er analysiert, bevor das Gerät auf dem Markt war und hat da dann schon Dinge gefunden, die man dann später quasi verwenden kann, um das Ding eine Rootshell sich zu holen. Und das ist sehr, sehr cool eigentlich. Es, relativ lang, aber auf jeden Fall super gut zu lesen, weil das so ein typischer cooler Artikel ist, der sich speziell über Reverse Engineering und Firmware-Analyse und sowas darum halt sich bewegt und das ist mit ganz viel Source Code, was quasi kaputt ist und er zeigt quasi den ersten Buffer Overflow schon im HTTP-Stack oder nee, in diesem was auch immer ihr in dem komischen eigenen Krams wieder. Und er zeigt auch, dass man, dass quasi schon Sachen eingebaut sind, die dann ja genau, dass du das quasi sofort routen kannst, sobald es auf den Markt kommt. Und es ist sehr cool.
Coole Sache.
Sogar mit Source Code, um dann auch die anderen, wenn andere Leute die der Meinung sind, das ist was Gutes, sich so einen Smart Plug zu kaufen. Also Smart Plugs sind Stromsteckis. Also du machst ja ein Stromkabel von der einen Seite rein und steckst du es in der anderen Seite und dann kannst du es quasi an- und ausmachen, deine, was auch immer, deine Lampe oder so. Oder deine Mikrowelle, wenn du meinst, das ist eine gute Idee.
Oder deine Kaffeemaschine.
Oder deine Kaffeemaschine, genau. Alles. Oder irgendwelche Sachen, die halt anfangen zu brennen, wenn man die zu oft an- und ausmacht. Solche Sachen.
Vielleicht keine so gute Idee, aber.
Wenn man sich so einen Smart Plug tut, vielleicht nicht, nee. Jedenfalls sehr cool, gut geschrieben, total viel Source Code drin, Samples, alles, das ganze Ding.
Es hat immer so ein bisschen was von so Abenteuerromanen, wenn man so liest, wie so Leute auf in dieses was ist denn die deutsche Übersetzung für Rabbit Hole, in dieses Kaninchenloch gefallen sind und dann mal gucken, wo es denn da so weitergeht.
Ja.
Das finde ich sehr schön.
Auf jeden Fall super.
Ja. Also. Genau, ich habe noch einen Blog mal wieder vom Thoughtbot-Blog. Da geht es um Active Model Form Objects und wie man die benutzen kann, um irgendwie seine Business-Logik zu vereinfachen und irgendwie komplexe Objekte zu erstellen. Mehr möchte ich da eigentlich nicht groß zu sagen, weil das kann jeder, der sich irgendwie für Rails-Programmierung interessiert, selber angucken. Was aber dann noch hier, wie ich finde, sehr gut geschriebener Rant über Node.js. The Emperor's New Clothes were built with Node.js. Kann man sich mal durchlesen, so, das ist so ein bisschen, ja, warum der Autor irgendwie Node.js doof findet und irgendwie ganz gut formuliert, finde ich. Muss man nicht unbedingt zustimmen, aber ist gut zu lesen. Was haben wir denn noch? Heisenbergs Developers. Das ist uns auf Twitter von Leadname zugespielt worden. Das habe ich mal den ersten Teil gelesen. Danach bin ich irgendwie, musste ich arbeiten und so. Ich bin noch nicht ganz durch. Ich werde es aber noch zu Ende lesen. Da geht es im Endeffekt so um ein Software-Team, das irgendwie scheinbar ganz gut funktioniert hat und dann plötzlich hat ein Feature nicht richtig funktioniert und es wurde ein Projektmanager eingestellt und was danach passiert ist, erfahrt ihr in dem Artikel. Also, kleiner Spoiler, es ist nichts Gutes passiert.
Dann, guter Teaser, musst du Cliffhanger-mäßig durchlesen.
Genau.
Gut, dann darfst du jetzt noch kurz rumheulen. Mimimi der Woche.
Ja, Wireshark auf Mac OS X ist die hässlichste, nicht zu gebrauchendste Software, die ich schon seit langem gesehen habe.
Aber also die stellen doch jetzt auf Qt um.
Ja, aber momentan ist es einfach noch, Shortcuts funktionieren nicht und es ist einfach echt hässlich.
Das Problem ist halt, es funktioniert schon irgendwie.
Ja, aber es ist halt irgendwie, genau.
Ja, genau, es ist halt irgendwie und du hast halt nichts, was das sonst kann. So ist es. Wireshark kann einfach viel zu viel.
Ja, also ich könnte irgendwie, also in vielen Fällen benutze ich dann tatsächlich noch irgendwie einen Man-the-Middle-Proxy oder irgendwie, keine Ahnung, TCP-Dump auf der Kommandozeile, das ist immer noch benutzerfreundlicher als Wireshark auf Mac OS X.
Also, krass. Ja. Zumal TCP-Dump nicht wirklich interaktiv ist.
Nee, ist es nicht.
Aber es fühlt sich gut an.
Ja.
So, schön. Also ich finde, unter Linux geht es.
Irgendwie. Ja.
Ich weiß auch nicht. Vielleicht bin ich auch verwöhnt oder nicht verwöhnt quasi.
Ja, also ich meine, Wireshark ist ganz nett, wenn man dann mal ein paar Pickup-Expressions reinhacken kann und sich halt mal das Zeug interaktiv filtern kann, aber es macht halt keinen wirklichen Spaß.
Du kannst sogar SSL-Sessions decrypten, wenn du den Key dazu hast, was echt ein nice
Feature ist. Oh, das ist tatsächlich nicht schlecht.
Sehr cooles Feature ist.
Okay, kommen wir zu den Picks. Letzte Kategorie.
Jo.
Kostenlose SSL-Zertifikate. Für Open-Source-Projekte.
Ja, ich habe das quasi gefunden, aus Versehen. Und ich fand das ganz nett. Und das ist genau das von GlobalSign. Gibt es da SSL-Zertifikate für deine Open-Source-Projekte, wenn du die haben möchtest.
Das so wie nur bei kurz. Start SSL.
Genau, Start SSL. Und hier speziell für Open-Source-Projekte. Vielleicht nimmst du auch Start SSL. So, das Zweite ist, ab und zu ist es dann so, dass ich irgendwie der Meinung bin, dass ich jetzt ein Spiel kaufen muss. Ja. Aber meistens auch nur, wenn man die im Netzwerk nur zocken kann oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwelchen anderen komischen Krempel hat drumherum. Oder Steam Games, wenn man quasi mit Freunden über Steam spielen will, dann ist das schon besser, wenn man das Spiel auch tatsächlich hat. Und dort gibt es eine ganz coole Seite, das ist G2Play und das ist quasi AliExpress für Steam Games und für Codes halt für deine Games, damit du die nicht in den Laden gehen musst und die irgendwie quasi die aus dem Geschäft mitnehmen musst oder bei Amazon warten musst, bis es ankommt, sondern du kannst die da quasi diese Codes direkt kaufen und das ist schon echt super cheap. Und drauf gekommen bin ich, weil ich habe irgendwann mal Typing of the Dead Overkill, glaube ich, angesprochen als Pick und genau das kann man dort dann auch kaufen. Und zwar, das Problem war, ich wollte es im Original Steam Shop kaufen, ja. Aber es kannst du in Deutschland nicht kaufen.
Ach so Scheiße, okay. Ja, dieser Artikel ist in ihrem Land nicht verfügbar.
Genau, dieser Artikel ist in ihrem Land nicht verfügbar. Und ich habe das nicht eingesehen. Und piratisieren ging auch nicht so richtig gut. Und deswegen habe ich es nicht gemacht, ja. Also das war ja quasi meine einzige Möglichkeit, bis ich diese Seite gefunden habe. Und da habe ich es dann einfach für 6 Euro gekauft. Dann war es echt gut.
Wunderbar.
Hat sich gut angefühlt.
Ich habe auch was gekauft, und zwar den Transcend Jet Drive Lite 130.
Nice, was kann das?
Fliegen?
Das Light. Jet Drive.
Ja, Hyperdrive.
Hyperdrive Lite, Bonus
Supersonic.
Hardcore Edition.
Genau, die Hardcore Edition.
Was kann das?
Das ist einfach eine SD-Karte.
Die in dein Mac reinpasst?
Die in mein MacBook Air reinpasst.
Das ist ein Quatsch. Das ist ja fast wie alle anderen Computer, wo du eine normale SD-Karte reinstecken
Du kannst auch eine normale reinstecken. Also, die steht dann aber halt über.
Bei
Uber. Die steht Uber.
Die steht Uber und Uber ist blöd.
Das ist dann die Uber SD-Karte.
Genau, das ist blöd. Ich habe jetzt hier eine SD-Karte, die passt perfekt da rein.
Und warum brauchst du das?
Weil du sie so einfach so drin lassen kannst. Nee, die stört dich nicht.
Das ist halt 64 GB mehr Speicher.
Genau, das ist 64
GB. Achso, kann man da die SD-Karte, die SSD nicht einfach austauschen?
Ja, natürlich kannst du da kannst jede SD-Karte reinstecken.
Nee, SSD.
Ja, das ist halt
SSD, ja, kannst du auch größer machen.
Vielleicht
klar.
Das machen sein.
Du kannst von der booten, oder? Ich meine, du müsstest von der booten können, weil das ist halt super, wenn du dann zum Beispiel mal für so eine Zeit lang so dieses Developer-Preview von diesem Yosemite ausprobierst.
Ja, das ist super klar, langsam einfach.
Ja, egal.
Nee, es ist nicht so langsam. Das hat USB 3.0, also es geht.
Ja,
zumal
ist, aber es ist trotzdem eine SD-Karte.
Ja. Es ist eine SD-Karte, sie ist aber mit USB 3.0 schon angebunden.
Und Random Read and Write ist bestimmt super schnell mit 2 Megabyte.
Ja, also. Ich benutze, da lege ich meine Downloads ab und so ein paar Sachen, die ich halt nicht unbedingt auf meiner SD-Karte brauche. Ja, so Dateien, wo es mir egal ist, wenn die jetzt mal 3-4 Sekunden länger zum Öffnen
brauchen.
Wenn
die mal nicht sauber geunmountet werden.
Okay, also
das Ding steckt da die ganze Zeit drin. Also, und es merkst es halt wirklich nicht, während andere SD-Karten einfach überstehen.
Überstehen.
Und die gibt's hier für 64 GB oder 128 GB. Und da muss man noch auswählen
den Stil.
Was für ein MacBook du hast.
Weil die verschiedene Rausstehlängen haben.
Ja,
ne?
Klar, nice. Genau.
Ich habe hier bei dem Amazon-Ding ist auch die Geschwindigkeit drin und es ist so typische SD-Karte. Also du hast sequenziell bist du voll schnell. Und aber wenn du das dann tatsächlich als Dings benutzen willst, als Betriebssystem, dann ist es so, so langsam.
Ja,
einfach.
Dann bietet sich das
ja,
nicht.
Ja, klar, so also lesen sind es 95 Megabyte pro Sekunde und schreiben 60 Megabyte pro Sekunde. Ja. Wie gesagt, aber ich habe jetzt meine Downloads drauf, meine Dokumente drauf, da liegen jetzt nicht irgendwelche, also ich habe jetzt nicht ein Betriebssystem drauf installiert. Würde aber auch noch gehen, gerade wenn du es nur als Testsystem hast. Nee. Na doch, wenn es nur als Testsystem.
Also wenn es ein Linux ist, was du nur mal booten willst, aber wenn du draufschreiben willst, dann fällst du bei 4K großen Blöcken, die du einzeln schreibst, fällst du auf 0,5 Megabyte pro Sekunde runter.
Ja,
das macht gar keinen Spaß.
Das ist halt einfach super für so einen Testdrive, anstatt dir eben eine separate Partition irgendwie zu klicken. Ich meine, klar, du könntest auch jetzt eine normale SD-Karte nehmen, aber also ich kann verstehen, wenn nicht jeder irgendwie gleich sich die Developer-Preview oder eine neue Version einfach mal so installieren will, drüber bügeln, weil das schrottet schon einiges.
Ja. Genau, aber das war jetzt auch gar nicht mein Anwendungszweck, sondern ich wollte einfach meine 256 GB SD, die ich hier drin habe, irgendwie mal ein bisschen entlasten, erweitern, weil da doch, ja, man hat halt doch ein paar virtuelle Maschinen drauf, die irgendwie viel Platz brauchen. Dann habe ich ja Linux und macOS drauf und beides braucht Platz und will Daten haben und dann so einige Sachen einfach mal auslagern zu können, wo es, wie gesagt, wo mir eine SD-Karte einfach immer noch schnell genug ist. Und dann habe ich jetzt halt eine, die wirklich einfach drin reinpasst und die immer da drin stecken bleiben kann, die sogar noch einen schönen Schutz bietet. In dem da jetzt nicht mehr kein Staub eindringen kann in dieses eine kleine Dingsy. Passt super. Und ich bin total glücklich bisher mit dem Ding. Also wenn ihr auch ein MacBook habt und mal nach einem bisschen Speichererweiterung sucht und nicht gleich die SD-Karte umbauen, SSD in drin umbauen wollt.
Kannst du bei deinem ja, glaube ich, auch gar nicht mehr, oder?
Doch, kannst du.
Aber das ist halt nicht mehr so eine.
Es ist nicht easy. Aber
so
es
eine
ist
2,5
nicht,
Zoll, sondern das ist halt so ein aufgestecktes PCI-Express-Modul.
Genau, aber auch dafür gibt es welche, die du dir mit besorgen kannst. Und
da gibt es auch Anleitungen bei Fixit oder so.
Ja. Klar.
Aber erstens kann das nicht jeder. Oder zweitens will es nicht jeder. Also ich gehöre eher in die Kategorie, will nicht unbedingt das ganze Ding aufbauen und jetzt da Zeit reinstecken. Ja. Und ich meine, ja, das ist halt eine easy Möglichkeit. schnell mal 64 GB und 128 GB einfach dazu zu kriegen und die Daten immer mit mir rumzutragen, nicht eine extra Festplatte irgendwie, und das ist eigentlich immer blöd. Und ich hatte auch ein paar SSDs und ich habe auch ein paar USB 3 Sticks, also USB-Sticks,
die dann. Aber dann geht halt auch immer einer dieser viel vorhandenen USB-Slots verloren bei den MacBooks.
Ist, und zweitens steckt da halt immer so ein komischer Nupsi dran, was halt auch irgendwie blöd ist, und das Ding verschwindet halt einfach. Du merkst es nicht, du siehst es nicht, und der Slot ist auch noch schön geschützt vor Staub.
Genau, eigentlich ist das einfach nur ein teurer Staubschutz.
Ja, genau.
Geil.
Gute Sache. Nupsi zum Staubschützen. Ja, ja, ich glaube auch bei, wenn du diese halbfest verbauten SSDs heute, also die kannst du, glaube ich, nicht mehr tauschen, ohne die Garantie zu verlieren. Und früher konntest du bei MacBooks die Platte tauschen, ohne die Garantie zu verlieren.
Ja, da musstest du ja auch nur zwei Schrauben lösen, da war es das.
Das sind 8 Schrauben.
Ja.
Dann 8
Schrauben. Kleidi hat es schon mal gemacht, ja.
Ich nehme schon einfach.
Ja.
Also tatsächlich sind es eigentlich 10 Schrauben, weil an der Platte selbst sind auch nochmal 2, die man rausschrauben muss,
glaube ich. Ja, und wenn du dann noch ein Opti-Bay reinmachst, also wenn du deine Platte in Opti-Bay ins optische Laufwerk reinpackst, dann sind es noch ein paar Schrauben mehr.
Ja.
Aber ja.
Was ich ja ganz cool fand, auf Arbeit haben wir neue Laptops bekommen. Und ich habe so ein 12-Zoll-Gerät. Und den kannst du umdrehen und einfach mit so einer Schnalle kannst du runterdrücken und dann kannst du quasi das komplette Innenleben sehen. Also ohne, dass du irgendwas schrauben musst. Und das fand ich echt cool. Nice.
Was ist das für ein Gerät?
Ah, ich muss raussuchen. Okay. 12 Inch. Ja. Das ist ein HP-Laptop. Ich suche es mal raus.
Okay. Dann Chat Boy HD.
Jaboy.
Jaboy.
Jaboy. Jaboy. Ja, das ist ein bisschen off-topic, das, was ich in letzter Zeit gucke, wenn ich mal irgendwie für 5 bis 10 Minuten bespaßt werden will. Und zwar ist das ein Gamer aus Schottland, der momentan hauptsächlich Battlefield spielt, was halt mir dann auch noch irgendwie gelegen kommt. Aber ich find's einfach nur mega lustig, wenn der und sein Kumpel, der auch Schotte ist, wenn sie halt irgendwie ihre Gaming-Videos kommentieren, weil erstens machen sie nur Scheiß. Also das ist auch echt gigantisch, wenn man anhand von dem, was man sieht, dass also dieses Battlefield mittlerweile echt so ein Sandbox-Shooter ist. Also du kannst halt irgendwie alles versuchen zu kombinieren. Du kannst irgendwie Sprengstoff an Fahrzeuge ranpacken und dann dafür sorgen, dass sie durch die Gegend fliegen oder sonst irgendwas. Und das ist halt extrem lustig, vor allem, weil die zwei Typen halt dann in ihrem schottischen Dialekt, Slang, wie auch immer, völlig ausrasten.
Voll okay. Gut. Dann hat Vladi Braut wieder.
Genau, Cold Brew Kaffee. Das ist also
der neue Trend. Wenn man Kaffee
aufbrüht, dann ist es ja, wie der Name Brühen schon sagt, mit heißem Wasser. Und Cold Brew ist quasi, da nimmst du halt so eine größere Menge Kaffee, malst sie relativ grob und lässt sie mal über 24 Stunden oder so im Kühlschrank ziehen. Mhm. Eignet sich dann auch besonders gut, um irgendwie mit Eiswürfeln oder sonstigen Dingen gekühlt konsumiert zu werden, was bei dem aktuellen Wetter ganz angenehm ist.
Ist ja vom Energieinput her gar nicht so doof.
Ja.
Also weil du steckst nicht erst Energie rein, um es aufzuheizen und dann wieder Energie rein, um es abzukühlen, sondern...
Genau.
Du brauchst halt einfach nur einen längeren Zeitraum.
Im Kühlschrank oder bei Zimmertemperatur lässt man es halt über längere Zeit ziehen. Sorgt auch dafür, dass der Kaffee dann nicht so besonders bitter wird. Und ist eigentlich ganz lecker. Ich habe das jetzt am Wochenende mal probiert und das werde ich nochmal tun.
Und es dauert voll lange?
Wie
lange
kann man da jeden Kaffee verwenden? Oder
du solltest halt guten Kaffee benutzen.
Ja, gut.
Also gute Bohnen, sonst wird es halt schlechter.
Klar, ja, nee, also gerade, weil ich habe jetzt im Wesentlichen noch eine Riesenpackung Espresso-Bohnen.
Also Espresso-Bohnen wäre ich vorsichtig, weil da sind sehr viele Bitterstoffe drin und ich glaube, wenn du den so lange ziehen lässt, dann wird er sehr, sehr bitter. Also ich habe halt irgendwie relativ hell geröstete Filterröstung benutzt. Okay. Und ja, ich habe mir da irgendwie aus Schweden irgendwie so Kaffee mitgenommen, der da irgendwie aus dem lokalen Coffeeshop kam und der war recht lecker.
Cool.
Ja.
Eiskaffee ist auf jeden Fall super.
Ja.
Okay, und wenn ihr genug gebraut habt, dann könnt ihr euch NetControl Audio Auto angucken.
Ja, genau. Ich habe es ausprobiert und zwar ist es quasi, NetControl ist das, was du unter Arch Linux beziehungsweise, ich weiß nicht, unter welchen Distros noch, als Netzwerk-Management-Tool benutzt. Und das NetControl Auto macht quasi Roaming für dein WLAN. Das heißt, alles, was normale Betriebssysteme schon dabei haben, zum Beispiel macOS oder Windows, dass du irgendwo hinkommst mit deinem Laptop und dann bist du gleich in dem WLAN. Das kann ich jetzt auch.
Gut.
Und das ist schon nice, muss ich sagen. Und ich muss schauen, ob es irgendwo kaputt geht, weil dann will ich es nicht mehr. Dann will ich es wieder von Hand. Und das ist meine Geschichte. Und das funktioniert erstaunlich gut. Und es war gar nicht so schwer einzurichten. Wir sind ein bisschen rumgefrickelt.
Gut, wenn ihr einen Jabber- oder XMPP-Server habt und ihr mal testen wollt, wie gut eure Verschlüsselung da aktuell ist, könnt ihr das tun. Und zwar XMPP.net. Da gibt es jetzt so ein kleines Test-Boxy. Da könnt ihr dann einstellen, ob er testen soll, ob er sich als Client verbinden soll oder Server. Und dann testet er mal, klappert er mal ab, welche Ciphers benutzt werden können,
ob du Heartbleed
SSLv2 noch, Heartbleed testet er nicht, aber ob du SSLv2 noch anhast, was man dann zum Beispiel ausschalten könnte und so weiter und so fort und vergibt dann halt eine Note. Ich glaube, ich habe A- bekommen wegen einer Kleinigkeit.
Oh, aber die hast du direkt.
Das dauert echt ewig lang. Also während es bei anderen Testdingern irgendwie so schnell geht, ich glaube, ich habe 2 oder 3 Minuten gewartet, bis das
Ergebnis. Oh, überleg mal. 2 oder 3 Minuten.
Ja, also gefühlt Wahnsinnig. Echt
ewig.
Ja. Unfassbar. Aber trotzdem, um mal zu sehen, wie gut der eigene XMPP-Server ist, sollte man das mal ausprobieren und mal gucken, dass ihr das wirklich alles eingeschaltet habt und dass die Kommunikation verschlüsselt funktioniert, weil das ist das, was man will.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich lasse es gerade jetzt mal im Hintergrund für meinen Server laufen. Bis jetzt weiß ich nur, dass mein Certificate-Score grün ist. Aber
das ist doch schon mal gut. Oh, ich sehe es. Ich sehe es auch. Ja. Man sieht auf der Seite, dass du es gerade testest.
Oh nein.
Oh mein Gott.
Als Client.
Ja.
So. Ich habe auch meinen Laptop wiedergefunden.
Du hast dein Laptop
wieder. Ja, und zwar das Ding heißt HP EliteBook 820.
Oh, EliteBook.
Und das ist total Elite, weil du hinten das quasi mit einem Ding sie aufmachen kannst. Das habe ich bis jetzt bei noch keinem anderen Laptop gesehen und ich finde, es macht total viel Sinn. Und da kommst du dann direkt an den Akku ran und an die Festplatte und an, was da noch drin, UMTS und an den RAM auch. Also du kannst alles direkt austauschen, ohne irgendwas schrauben zu müssen.
Ja.
Ich mach das hier mal mit rein.
Gut, dann gibt es noch einen Screenshot-Dingsy.
Genau, Capybara Screenshot, das ist ganz nett. Also wenn man Capybara für seine Tests von Web-Applikationen benutzt, das ist so eine Ruby Domain-Specific Language, die so unterschiedliche Treiber unterstützt. Da kann man unter anderem irgendwie einen Browser mit Selenium ansteuern oder irgendwie ein Headless WebKit oder sonst irgendwas. Und dafür ist das ein Gem, was automatisch, wenn ein Test fehlschlägt, einen Screenshot macht und das HTML der Seite, die gerade angezeigt wird, noch wegspeichert. Und das ist ganz cool, weil dann kann man halt seine Tests laufen lassen und sieht dann einfach auch schon mal grafisch, wo was schiefgelaufen ist, weil oft sieht man ja da irgendwie, okay, da wird ein Element nicht richtig angezeigt oder da ist irgendwie, musste zu lange gewartet werden oder so. Und genau für solche Use Cases ist es ziemlich cool. Und das ist so eigentlich Drop-In. Man installiert das Gem, man required irgendwie ein bestimmtes Ruby-File und dann tut's.
Sehr gut.
Cool. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung.
Oh mein Gott.
Wir haben es geschafft.
Wir sind hier zwar komplett nass geschwitzt und
es war anstrengende.
Und so nackt.
Nackt.
Mehr Namen. Ich habe gesagt anstrengend, nicht ausziehend.
Also ich habe immerhin ein T-Shirt an, Ingo.
Nein.
Ja, aber untenrum sehen wir nicht.
Ja. Ich habe gesagt, ich habe immerhin ein T-Shirt an. Ja,
immerhin.
Wollen wir deswegen auch. Na. Danke. Danke für die. Na.
Genau. Nicht aufstehen, Fleidi, nicht aufstehen.
Gut. Du weißt ja, ich bin hier so total remote. Ich kann eigentlich, ich muss meine Jogginghosen nie wieder ausziehen.
Pfui. Ja, und wenn nicht, kannst du dir einfach noch so ein Umklett Smoking besorgen. Das falls du den nächsten Mal.
Ein Umklett-Smoking. Ich glaube, das nächste Mal podcaste ich im Bademantel.
Ist okay. Dann machen wir einen Screenshot von und veröffentlichen den.
Das kannst du gerne machen.
Oder in der Badewanne.
Ja, ich glaube, da ist die Akustik ein bisschen schlecht. Und der WLAN, der WLAN-Empfang wäre tatsächlich besser als hier in meinem Büro. Da muss ich auch noch dran arbeiten, aber ja.
Kannst du ja die Badewanne ins Büro stellen.
Ja, das macht die macht den WLAN-Empfang aber nicht besser.
Vielleicht ein bisschen.
Ach so.
Nee.
Nicht? Schade.
Schade.
Ja.
Gut, dann. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Habt Spaß.
Am Gerät.
Zeug.
Heiß immer noch.
Eis.
Ja, Eis. Eis immer noch, bitte. Ja.
Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.